Reklame.
Die Schule ist ein sicherer Ort. Wie kann es dann sein, dass es genau dort zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommt? An dem Ort, an dem sich Jugendliche geschützt fühlen sollten. Im neuen fünfteiligen Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin geht es genau um diesen emotionalen Machtmissbrauch an Schulen. Drei Frauen berichten davon, wie Lehrer in ihrer Schulzeit den privaten Kontakt zu ihnen gesucht haben, wie sie den Teenagern unter dem Vorwand, ihnen zu helfen, immer näher gekommen sind und dabei eine Grenze nach der anderen überschritten haben. Alle fünf Folgen von Die Lieblingsschülerin hört ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Reklame.
Bist du denn gut ins neue Jahr gekommen?
Ganz hervorragend. Mit einer meiner Lieblingsbeschäftigungen, mit Arbeiten.
Ah, der Workaholic. Sag nicht, du hast Silvester gearbeitet.
Doch, ich habe tatsächlich Silvester gearbeitet. Ich hab, musste meinen Umzug noch fertig durchbringen und musste zu Frau und Kind und musste dementsprechend in München fertig werden mit allem und
aber der sagt nicht, du hast 0 Uhr im Büro verbracht, mit dir selbst anstoßend.
Kling. Ja. Nee, im Homeoffice.
Ist ja noch einsamer. Oh Mann. Ja, aber seid froh, es geht dir wenigstens gut im Vergleich zu anderen, die Silvester anders verbracht haben.
Ja, das stimmt. Ich hatte keinen Kater und
zumindest einer von uns ist erholt, topfit, nüchtern für diese Folge jetzt. Das sind doch schon mal gute Voraussetzungen.
Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Frohes neues Jahr, auch von uns. Herzlich willkommen im Jahr 2019. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk und herzlich willkommen in den Playoffs. Mein Name ist Christoph Kröger und in München, glaube ich zumindest, in München sitzt wie immer Adrian Franke. Hallo.
In Mannheim diese Woche, aber
ja. Ich habe es mir fast gedacht.
Playoffs und Playoffs ist doch einfach die beste Zeit, oder? Also ich finde irgendwie, Playoffs ist da schon nochmal so klar, du hast weniger Spiele, aber du kannst halt jedes Spiel, mit jedem Spiel dich viel mehr befassen und irgendwie jedes Spiel ist halt ein Endspiel, also NFL-Playoffs finde ich, ist schon echt cool.
Ich habe gerade hier noch eine Frage aufgeschrieben auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 so Blake Bortles ist und 10 Pat Mahomes. Wie heiß bist du auf die kommenden 4 Wochen in der NFL? Aber das hast du quasi schon beantwortet.
Ja, ist schon wirklich, Playoffs ist schon die Zeit, finde ich, die am meisten Spaß macht. Eben auch, man hat von allen Teams eigentlich ein relativ klares Bild. Man weiß, wer was macht und worauf es ankommt. Und du kannst halt, wie gesagt, die einzelnen Spiele noch viel genauer betrachten. Also Playoff-Zeit ist schon die coolste Zeit im NFL-Kalender, finde ich.
Wir sprechen heute erstmal über all das, was in den letzten Tagen passiert ist. Das betrifft vor allem einige Sachen neben dem Spielfeld, was nach dem letzten NFL Regular Season Spieltag passiert ist. Und dann gucken wir natürlich auf die 4 Wildcard Games, die dieses Wochenende stattfinden werden. Und auch tatsächlich ganz viel Spannung versprechen. Also es sind sehr enge Spiele dabei, das schon mal als kleiner Teaser. Vorher haben wir aber noch 2 Sachen zu sagen, 2 grundlegende Dinge. Zum einen haben wir etwas nachzuholen. Wir haben letzte Woche was vergessen und zwar den Sieger unserer Downset Talk Fantasy Football Liga angemessen zu küren. Tony Totap hat souverän gewonnen, das Ganze. Adrian schraubt noch an seinem Mikrofon rum. Alles falls gut. Sich jemand gewundert hat, was das für ein seltsames Geräusch war. Tony Totap, übrigens gutes Stichwort, das ist ja der Spitzname von Antonio Brown, über den sprechen wir gleich noch. Tony Totap, der hat gewonnen, wird als Preis sozusagen bekommen, dass er nächstes Jahr einen sicheren Startplatz in unserer ansonsten verlosten Liga hat, wenn er möchte, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, kann er uns gerne Bescheid sagen. Und als zweiten Preis, das ist jetzt ein bisschen tricky, weil den gibt es noch gar nicht. Also vielleicht sollten wir irgendwann mal Merchandise haben, sprich T-Shirts. Wir haben da auf jeden Fall sehr nette Ideen in der Hinterhand. Bis es die gibt, dauert es wahrscheinlich aber noch ein bisschen. Aber wenn es so sein sollte, wird Tony Totap natürlich ein T-Shirt seiner Wahl bekommen. Sagen wir jetzt einfach mal so. Er kann sich darauf berufen, hat jetzt hier diese Aussage festgehalten. Mal gucken, wann das der Fall sein wird. Ich habe es noch mit Mühe und Not auf den 5. Platz geschafft am Ende. Das möchte ich hier nochmal kurz erwähnen. Aber kommen wir zur zweiten Sache. Und zwar kommen ja jetzt zu den Playoffs, hoffen wir mal, auch wieder neue Hörer mit dazu. Herzlich willkommen, falls ihr das erste Mal Downset Talk heute hört. Und es gibt auch immer wieder Leute, die uns gerne unterstützen wollen. Und das tun auch schon einige in unserem Special Team bei Patreon. Wer das jetzt zum ersten Mal hören sollte, guckt einfach mal unter downsettalk.de. Da steht alles Weitere dazu. Aber jetzt gibt's natürlich auch Leute, die sagen, ja, ich würde euch ja gerne unterstützen, aber nicht unbedingt finanziell. Das ist ja auch vollkommen okay. Aber wie macht man das jetzt am besten?
Also ich glaube, am besten ist es immer noch Social Media natürlich. Klar, auf Twitter, auf Instagram, die Folgen zu teilen, die Folgen zu verbreiten, Freunden zu erzählen, der ganze Klassiker. iTunes-Reviews helfen uns auch extrem. Das ist bei iTunes, wie es genau funktioniert,
weiß glaube ich, niemand
keiner so wirklich, ja. Da der Algorithmus. Aber was auf jeden Fall ganz klar ist, neben der Anzahl an Klicks spielt die Anzahl der guten Bewertungen vor allem eben auch eine Rolle bei iTunes. Also wenn wir uns da unterstützen will, dann kann auch einfach gerne mal eine iTunes-Review kurz reinhauen und die bringt uns auch was.
Ja, und wie du schon gesagt hast, Mundpropaganda, das ist natürlich das Wichtigste. Ja. Falls euch das gefällt, was ihr hier hört, erzählt es euren Football-Freunden, weil es gibt noch sehr viel mehr Leute, die Football schauen und sich dafür interessieren und vielleicht noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen wollen. Erzählt ihn gerne von uns. Und noch eine Sache, die sei auch nochmal erwähnt, der Podcastpreis 2019, da läuft momentan die Abstimmung, das Voting, und da könnt ihr jeden Tag neu abstimmen. Wir sind nämlich in der Kategorie Sport nominiert, würden uns natürlich freuen, wenn ihr da mal für uns abstimmt, und da kommt ihr auch über unsere Homepage hin, www.downsettalk.de, da findet ihr die Verlinkung zum Podcastpreis. Das hätten wir geklärt, und wie gesagt, wir haben so viele Geschehnisse aus den letzten Tagen, die es auch noch zu klären gilt. Wollen wir am besten direkt damit anfangen.
News aus der NFL.
Es hat mal so richtig geknallt am Montag. Der ein oder andere wird es mitbekommen haben. Es wurde wirklich ein Coach nach dem anderen gefeuert. Ich hatte fast ein bisschen Mitleid. Also es waren ganz viele Coaches dabei, die wir auch so ein bisschen auf dem Kieker hatten. Im Endeffekt sind es jetzt 8 Teams, die ohne Headcoach dastehen und auf der Suche nach einem neuen sind. Einmal kurz zur Aufzählung. Also Packers hatten wir schon, Browns war auch schon seit einigen Wochen klar. Aber jetzt mit dazugekommen sind die Jets, die Broncos, die Buccaneers, die Dolphins, die Cardinals und die Bengals. Bring Licht ins Dunkel, Adrian. Was ist da passiert?
Also es ist in der Anzahl an sich ist es schon extrem. Wir hatten die letzten Jahre eigentlich meistens irgendwas so zwischen 5, 6, 7 ungefähr. Jetzt sind es tatsächlich 8 Teams insgesamt. Also das heißt, anders gesagt, ein Viertel der Liga sucht einen neuen Headcoach. Das ist eine riesige Menge. Und was wir, glaube ich, dieses Jahr sehen werden, ist, dass Teams dazu gezwungen werden, mutiger zu sein. Weil eben nicht ansatzweise jeder von diesen 8 wird seinen Wunschkandidat bekommen. Hat ja jetzt schon ein bisschen angefangen. Teams haben ja schon teilweise Absagen von manchen Headcoaches wohl bekommen. Es sind einmal sehr viele Teams, also du hast einen sehr großen Markt. Und auf der anderen Seite ist es auch vergleichsweise, gibt es nicht so viele Kandidaten wie in manchen vergangenen Jahren. Also man hat das jetzt schon mehrfach gehört, so es gibt ein paar interessante Kandidaten, aber es ist jetzt nicht die. Man hat nicht den Eindruck, es gibt jetzt hier 5, 6, 7 wirklich, wo sich viele einig sind, das sind reif für einen Headcoach-Posten und die sollten jetzt einen Job bekommen. Insofern wird es da so ein bisschen auch ein Hauen und Stechen geben.
Naja, vor allem habe ich das Gefühl, jetzt wo so einige Kandidaten auch schon Interviews geführt haben mit einigen Teams und da immer mehr Namen aufploppen, gefühlt jeder Hans und Franz wird da jetzt im Moment mit in den Topf geworfen. Also da sind wirklich Leute dabei, da muss man schon sehr tief drin sein im Thema, um die schon mal gehört zu haben. Und auch einige dabei, wo sich einige fragen, wieso sollte der einen Headcoach-Job in der NFL bekommen? Ja, wen gibt's da zum Beispiel so, um so ein paar prominente Namen zu nennen?
Also prominente Namen, glaube ich, sind so gerade die halt einfach auch schon Headcoach waren. Das sind die Namen, die man jetzt hört.
Jeff Fisher, John Fox.
Ja, Mike McCarthy tatsächlich. Hugh Jackson. Hugh Jackson wurde ja auch genannt. Oh. Er wurde ja von Marvin Lewis selbst in Cincinnati gesagt, dass er den als Nachfolger vorschlägt, so mehr oder weniger. Chuck Pagano hört man, Jim Caldwell hört man, der ehemaligen Headcoaches in Indianapolis bzw. Detroit. Also man hört viele ehemalige Head Coaches. Spannender finde ich aber eigentlich die Namen, die so ein bisschen so die eher so die neue Generation Coaches sind, weil ich glaube, dass die NFL eben auch immer mehr Richtung wie modern denkst du, was deine Teamführung angeht, aber auch wie modern gehst du an Football als Spiel ran. Und da rede ich jetzt gar nicht mal unbedingt so sehr von Schemes und Route-Kombinationen und was auch immer, sondern von Sachen wie Analytics. Wie gehst du mit Analytics um? Wie gehst du mit Scouting um? Also all diese Sachen, die eine Basis von einer Franchise bilden. Und ich glaube, da musst du auch einen Headcoach einfach haben, der diese Basis vorantreibt und der das unterstützt und da auch die entsprechenden Bereiche aufbaut oder ausbaut. Und für mich sind ein paar Namen, die da so ein bisschen die ich sehr spannend finde. Das ist einmal Zach Taylor, der Quarterbacks-Coach von den Rams, der jetzt auch schon bei Teams wie Arizona und den Jets im Gespräch ist. Arizona und die Jets übrigens beide scheinen ein sehr ähnliches Muster zu verfolgen, wenn man sich die Kandidaten anschaut, die sie bisher eingeladen haben. Beide auf der Suche nach jungen, offensiven Coaches, was natürlich Sinn macht, weil beide mit ihrem jungen Quarterback jetzt um die Offense herum aufbauen wollen. Also Zach Taylor hat jetzt unter Sean McVay gearbeitet und hat da auch Quarterbacks gecoacht, hat die Third-Down-Pakete entworfen, hat zusammen mit McVay Gameplans auch entworfen, also auch wirklich sehr, sehr tief drin als Offensivcoach, hat ganz lange Erfahrung mit Quarterbacks und gilt eben auch als einer, der sehr, sehr modern denkt und der sehr gut mit Spielern kommunizieren kann. Und das sind zwei Faktoren, die auch extrem wichtig sind, weil man darf halt nie vergessen, Umstände und wie du mit deinen Spielern umgehen kannst, sind immer noch wahnsinnig wichtige Faktoren für einen Headcoach. Und das ist halt nicht nur, wer ist gerade der beste Offensive Coordinator oder sowas. Und ich sehe auch im College einige Kandidaten, also gerade Matt Campbell von Iowa State, der aber wohl im College noch bleiben will. Lincoln Riley in Oklahoma ist auch ein Kandidat, bei dem weiß man es auch nicht genau. Es klingt auch so, als würde der erstmal im College bleiben wollen.
Hat er doch, glaube ich, aber jetzt auch schon gesagt, oder nicht? Also ich habe irgendwo
aufgeschnappt. Er hat verlängert, ja, aber das heißt nicht unbedingt was bei, bei College-Coaches. Aber ich würde davon ausgehen, dass er im Moment bleibt. Eric Bieniemy von den Chiefs finde ich auch extrem spannend. Der sollte auch eine realistische Chance haben, einen Headcoach-Posten zu bekommen. Ist der Offensive Coordinator in Kansas City. Freddie Kitchens von den Browns, den haben wir extrem oft gelobt. Mhm. Und der ist mehr als auch nur jetzt einer, der gerade mal ein Jahr lang eine gute Offense in Cleveland entworfen hat. Der hat 12 Jahre Coaching-Erfahrung in der NFL, vor allem, also beziehungsweise alles auf der offensiven Seite. Also auch wirklich einer, der mehr mitbringt als jetzt nur ein gutes Jahr irgendwie mal mit der Browns-Offense. Da gibt's schon viele spannende, auch junge und oder jüngere, offensiv denkende Coaches, wo ich fast vermuten würde, dass die meisten von denen eine sehr, sehr realistische Chance haben, auch einen Headcoach-Posten zu bekommen.
So, jetzt natürlich die entscheidende Frage, wenn du jetzt einer dieser Kandidaten wärst. Ich weiß, du wolltest mir auch die Frage stellen, aber ich bin jetzt schneller. Deswegen musst du zuerst antworten. Welchen dieser 8 quasi freien Stellen würdest du am liebsten nehmen?
Für mich ist Cleveland tatsächlich der attraktivste Spot, weil du, ich finde Arizona und die Jets beides auch spannend, weil beide haben einen jungen Quarterback und haben unfassbar viel Cap-Space. Die Cardinals zudem noch den Nummer 1 Overall-Pick im kommenden Draft. Die Browns haben den Cap-Space, jetzt nicht den hohen Draft-Pick, aber das ist auch okay. Sie haben den Cap-Space, sie haben den jungen Quarterback auf dem Rookie-Vertrag, sie haben das Talent in der Defense, gerade eben auch auf 2 Schlüsselpositionen mit Myles Garrett im Pass-Rush, und in der Secondary haben sie mehrere jüngere, talentierte Spieler. Also die Browns sind für mich eigentlich fast der attraktivste Spot.
Ja, würde ich tatsächlich mitgehen. Für mich gibt's so 2. Das ist hängt dann davon ab, mit welcher Erwartung du an so einen Job rangehen willst. Weil die Packers sind natürlich auch interessant. Ja, und bei den Browns ist es so, die hatten ja jetzt jede Menge frühe Picks im Draft. Die brauchen jetzt dieses Jahr nicht unbedingt noch wieder so einen ganz frühen, weil da ist unglaublich viel Talent, wie du schon gesagt hast, in der Offensive. Baker Mayfield war ein guter Pick, wie sich herausgestellt hat. Es geht jetzt halt darum, Baker zu entwickeln. Und ich glaube, die Defense noch so ein bisschen zu optimieren, da ist noch Luft nach oben. Aber ich glaube, wenn man eine gute Offseason hinlegt, dann sind die Browns tatsächlich ein Playoff-Kandidat nächstes Jahr. Und bei den Packers ist es halt anders, weil du hast deinen zukünftigen Hall-of-Fame-Quarterback. Du hast aber auch rundherum viel junges Talent. Also wenn wir da an diese jungen Receiver denken oder die jungen Cornerbacks, die da sind, da schlummert, glaube ich, noch so einiges an Talent. ich glaube, da muss man halt vor allem so ein paar Positionen richtig besetzen, da so ein bisschen noch mehr Qualität reinbringen, vielleicht in der Defensive noch so ein paar Playmaker vor allem. Und dann musst du natürlich ein auf Rodgers perfekt abgestimmtes Konzept offensiv entwickeln. Ja. Aber wenn man das schafft, dann ist man, glaube ich, automatisch halt mit diesem Team und mit diesem Quarterback im Titelfenster. Jets und Cardinals, wie du schon gesagt hast, sind halt sehr große Projekte. Ne? Also das ist dann schon, glaube ich, was Langfristigeres. Da brauchst du, glaube ich, ein paar mehr Jahre, um dir da was richtig Gutes aufzubauen. Ich glaube, Browns sind schon sehr weit und Packers sowieso. Ja, und dann gibt's halt echt ein paar Optionen, die wirklich wenig reizbar sind. Also ich denke da an die Bengals oder die Buccaneers.
Miami ist für mich das größte Projekt von den allen, weil vieles deutet ja darauf hin, dass die sich von Ryan Tannehill trennen.
Ja.
Und selbst wenn sie sich nicht von ihm trennen, kann man sagen, die im Prinzip müssen die bei der Quarterback-Frage neu anfangen.
Ja.
Was natürlich schon mal die größte Hürde ist, was auf die Broncos ja mehr oder weniger auch zutrifft mit Case Keenum. Und Miami hat halt, finde ich, von den Teams am wenigsten Talent.
Mhm.
Und sie haben am wenigsten oder sie haben am wenigsten in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie einen starken Kader aufbauen können, wenn wir den Quarterback außen vor lassen. Also ich meine, selbst jetzt ein Team wie Arizona, was jetzt dieses Jahr furchtbar war, die waren ja vor 3 Jahren im Championship-Game. Also die haben ja in den letzten Jahren gezeigt, dass sie schon auch ein vernünftiges Team zusammenstellen können. Die Bengals hatten auch richtig starke Teams. Tampa Bay ist so ein bisschen eine Wildcard, finde ich, weil du mit James Winston natürlich arbeiten musst, zumindest nächstes Jahr.
Aber du hast Talent zumindest.
Du hast Talent, Playmaker, genau.
So.
Genau, du hast das Talent. Also für mich ist Green Bay ist der herausforderndste Posten, weil du jetzt gewinnen musst. Also wenn du in Cleveland, nach Cleveland jetzt gehst und nächstes Jahr 10 Spiele gewinnst und in der Wildcard-Runde rausfliegst, dann wird das jeder als Erfolg verbuchen.
Ja.
Wenn du nach Green Bay gehst und das Gleiche machst, dann wird jeder sagen, das war schlecht. Die Packers sind halt jetzt noch im Titelfenster mit Aaron Rodgers, aber du musst halt einen Coach finden, der auch was die Chemie angeht, mit Rodgers zusammenpasst. Und ich glaube, das ist auch echt nicht so einfach. Und du bist eben jetzt im Titelfenster und du musst jetzt gewinnen, weil in 3 Jahren, sage ich jetzt einfach mal ungefähr, ist Rodgers vermutlich weg. Oder in 3 bis 4 Jahren ist Rodgers weg. Und dann wirst du da einen Neustart hinlegen müssen. Also in Green Bay musst du jetzt gewinnen. In Cleveland öffnet sich halt jetzt gerade das Titelfenster, weil du den jungen Quarterback hast auf dem Rookie-Vertrag, der unglaublich überzeugend war dieses Jahr und du jetzt die Möglichkeit hast, um ihn herum halt einen Kader zusammenzustellen, der auch einen Titel gewinnen kann.
Dolphins waren für mich die größte Überraschung, weil, wie du schon gesagt hast, da ist am wenigsten Qualität. Und sie haben insgesamt eine deutlich bessere Saison gespielt, als wir das, glaube ich, alle erwartet haben, zumindest was den Rekord angeht. Und dann finde ich auch so ein bisschen so, also wir haben ganz oft darüber gesprochen, dass die Coaches es nicht schaffen, das Talent oder die Qualität aus ihren Spielern rauszuholen, die eigentlich vorhanden ist, nicht freisetzen können. Und bei den Dolphins fand ich es genau umgekehrt. Klar, ich war auch kein großer Adam Gase-Fan, also gab es so ein paar Entscheidungen, zum Beispiel, klar, mit meiner Runningback-Brille einen Kenyon Drake verhältnismäßig wenig einzusetzen oder auch ein paar Plays, wo du dich im Spiel gefragt hast oder so ein paar Entscheidungen, was macht der Junge da? Trotzdem hat das Team insgesamt, glaube ich, über den Möglichkeiten performt. Er ist jetzt halt so ein bisschen leidtragender davon, dass es insgesamt einen Umbruch geben soll bei den Dolphins und da haben sie ihn dann halt gleich mit ausgetauscht. Ist, glaube ich, auch die richtige Entscheidung, wenn du so einen kompletten Cut machen willst, aber dann musst du ihn halt auch machen jetzt. Also dann musst du wirklich das Ganze einmal refreshen.
Ja, der Punkt bei den Dolphins ist halt, und wird auch das sein, was Adam Gase jetzt beantworten muss. Der hat ja jetzt auch schon mehrere Interviews in Arizona auf jeden Fall. Ich glaube, die Browns sind auch konkret interessiert oder haben ihn angefragt für ein Interview. Was er beantworten muss, ist diese ganze Geschichte, die um ihn herum jetzt die letzten Tage kursierte, von wegen er kam mit mehreren Spielern nicht klar. Das ist so das, was bei ihm jetzt echt mitschwingt. Er gilt halt als auch ein nicht ganz einfacher Typ, einfach so im Umgang mit Menschen. Und offenbar gab es da echt auch mit mehreren Spielern Stress. Das war so das, was die letzten Tage mehrfach berichtet wurde. Auf der anderen Seite wurde auch jetzt gestern berichtet, als er seinen letzten Tag dann quasi hatte, als er sein Büro ausgeräumt hat, dass wirklich viele Spieler es wohl nochmal extra reinkamen und extra Wert drauf gelegt haben, sich persönlich von ihm zu verabschieden und da auch die Chemie teilweise wieder gut gewesen sein soll. Also das ist so ein bisschen eine Situation, die für uns Außenstehende nicht komplett zu analysieren ist. Das steht aber auf jeden Fall im Raum und das wird in irgendeiner Art und Weise vermutlich auch eine Rolle gespielt haben, weil sportlich bin ich bei dir, von den 8 Teams, die jetzt einen Headcoach suchen, hat Adam Gase für mich die beste Arbeit und zwar mit Abstand letzte Saison gemacht.
Kommen wir von den Trainern. Wollen wir noch weitere Entlassungen besprechen oder wollen wir die nächstgrößere News sozusagen auftischen?
Wir können auch bei den Entlassungen erstmal noch bleiben.
Dann kommen wir zu den Falcons, denn die haben auch aussortiert. Aber nicht auf der Headcoaching-Position.
Ja, aber überall sonst.
Ja, genau.
Also die Falcons haben echt ordentlich aufgeräumt. Also unter anderem Offensive Coordinator, Defensive Coordinator und Special Teams Coordinator. Also alle die drei, die sozusagen direkt unter dem Headcoach, unter Dan Quinn standen, wurden entlassen. Dan Quinn übernimmt jetzt neben dem Headcoach-Posten auch des Defensive Coordinators. Offensive Coordinator läuft jetzt dann natürlich die Suche. Da gibt's schon auch erste Berichte. Unter anderem Dirk Koetter, der ja in Tampa Bay entlassen wurde. Und ich meine auch schon mal, auch Offensive Coordinator in Atlanta schon war vor ein paar Jahren. Der soll da unter anderem ein Kandidat sein. Aber natürlich ist das ganz, ganz klar das Signal. Das ist ein absolut Coach auf dem heißen Stuhl Szenario in Atlanta. Weil wenn so viele Leute aus dem Trainerstab entlassen werden, dann ging das natürlich von oben aus und nicht von Dan Quinn selbst oder zumindest maßgeblich. Und die Signalwirkung, finde ich, ist relativ klar. Okay, Dan Quinn, wir geben dir jetzt noch eine Chance, ein Jahr, aber dann sollten auch echt Ergebnisse kommen.
Dann kommen wir jetzt zu den Steelers. Adrian, was ist bei den Steelers los?
Ja, Drama, wie immer bei den Steelers irgendwie. Es gab ja, oder alles fing ja eigentlich an schon zu Beginn der Woche, also vor Woche 17, wo es hieß hier Antonio Brown, Knieverletzung, kann vielleicht nicht spielen im letzten Spiel gegen Cincinnati. Dann kamen Meldungen, so am Dienstag war das dann, von wegen, ja, Knieverletzung ist nicht so schlimm, der wird spielen können, habt jetzt auch ein bisschen trainiert, wird schon passen. Und auf einmal war er dann doch inactive am Sonntag und hat nicht gespielt. Und was dann so im Laufe der Woche, gegen Ende der Woche und vor allem dann nach dem Spiel auch rauskam, ist, dass es da ernsthaftere disziplinarische Vorfälle wohl gab und er aus disziplinarischen Gründen letztlich wohl auch nicht gespielt hat. Offenbar gab es einen Vorfall im Training zwischen Brown und Ben Roethlisberger, bei dem Brown so genervt war, dass es da wohl richtig Streit gab, dass er dann das Training auch wütend verlassen hat und danach angeblich auch ein Teammeeting und die Trainingseinheit am Samstag geschwänzt hat. Dann war er eben plötzlich inactive und das lässt sich dann schon damit auch verknüpfen. Aber, und da muss man gleich schon einschränken, weil dann kamen natürlich auch gleich Berichte von wegen hier, Antonio Brown hat einen Trade gefordert und will die Steelers verlassen und was auch immer. Es klingt so, jetzt nachdem sich das ein bisschen gelegt hat, als wäre die ganze Situation mehr im Frust und in der Hitze des Gefechts ein bisschen entstanden. Roethlisberger hat gesagt, dass er schon direkt mit Brown gesprochen hat am Donnerstag und dass es wohl da alles in Ordnung war. Hat auch gesagt, dass Antonio Brown jetzt auf seine Nachrichten nicht reagiert hat, wie auch immer man jetzt das interpretieren will. Aber diese Berichte, dass er einen Trade gefordert haben soll, die stimmen wohl nicht. Plus, was man natürlich auch dazu sagen muss, Pittsburgh würde auf rund 21 Millionen Dollar Dead Cap sitzen bleiben, wenn die Brown jetzt traden. Und das kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen.
Was ich mich nur frage, das ist jetzt schon der zweite Superstar der Steelers in jüngerer Vergangenheit, der sehr zum Höhenflug neigt. Ich sag's mal so, der vor allem Fokus auf sich selber legt nach Le'Veon Bell. Ja. Ich sag mal so, das kriegen andere Teams besser hin, das zu vereiteln, weil ich glaube an, also diese Star-Mentalität, die haben sehr viele Leute in der NFL, aber irgendwie, weiß ich nicht, kann man sowas besser kontrollieren, vielleicht denen mehr das Gefühl auch geben, sie sind so wichtig, wie sie gern wären oder irgendwie sowas? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt sie, also auf der einen Seite hast du recht, es gibt eigentlich immer kaum ein Team, wo das diesen Drama-Hollywood-Charakter irgendwie hat, den die Steelers gefühlt jedes Jahr mitbringen. Das finde ich, geht dann schon auch auf den Headcoach zurück.
Also, genau, weil da ja will ich nämlich drauf hinaus.
Genau.
Dass da ja, vielleicht so ein bisschen
schon so eine Kulturfrage auch,
ja,
ne?
Genau. Also wie Mangel an Autorität.
Ja, irgendwas in der Richtung. Und kam ja dann auch Meldungen jetzt, dass Mike Tomlin, der Headcoach, dass er diese ganze Situation jetzt vor diesem Woche 17 Spiel gar nicht mit dem Team konkret adressiert hat. Also, dass das gar nicht wirklich besprochen wurde und wohl echt viele Spieler davon ausgegangen sind eigentlich, dass Antonio Brown spielen wird am Sonntag. Also, das ist dann ja auch, was Konfliktmanagement, wenn man so will, angeht, was, dann sind wir wieder bei Aufgaben, die ein Headcoach hat, eben die übers Playcalling hinausgehen, ist da natürlich dann auch ein ziemlich verheerende Außendarstellung. Und wie du sagst, es ist nicht das erste Mal, klar, die Steelers haben schon eine sehr, sehr ungewöhnlich oder sehr, sehr besondere Sammlung an Leuten da. Das muss man schon auch sagen. Also Roethlisberger selbst ist ja echt nicht der einfachste Typ, wie das so rüberkommt. Brown, Bell, davor Leute wie Martavis Bryant zum Beispiel noch. Mhm. Also die hatten ja jetzt in den letzten Jahren ja schon auch einige durchaus sehr eigene Persönlichkeiten in dem Team.
Kommen wir zur nächsten sehr eigenen Persönlichkeit. Und die spielt in Jacksonville. Da gibt's sehr interessante Zeichen bezüglich Leonard Fournette.
Ja, Leonard Fournette, der könnte vielleicht auf den Markt kommen. Die Jaguars haben die noch ausstehenden Garantien auf seinem Vertrag aufgehoben. Dieser ganze Prozess wurde eingeleitet, weil Fournette, ja, wir erinnern uns, vor ein paar Wochen diese Prügelei da auf dem Feld, wo er von der Bank kam, gegen Buffalo war das, glaube ich, und sich da wild rumgeprügelt hat und dann wurde er ja auch suspendiert. Und das haben die Jaguars als Grundlage genommen, um die ausstehenden Garantien auf seinem Vertrag aufzuheben. Also die Garantien, die quasi eigentlich noch drin waren, die sind jetzt nicht mehr garantiert. Dabei handelt es sich um 7 Millionen Dollar, also nicht wenig, vor allem nicht für einen Running Back. Und es ist noch nicht so hundertprozentig klar, zumindest war das mein letzter Stand von gestern, ob Jacksonville das überhaupt so darf, also ob das regelkonform ist. Fournette wird es aller Voraussicht nach anfechten, wenn sie das durchbringen, also wenn sie das dürfen, dann könnte Jacksonville ihn theoretisch ohne Dead Cap entlassen und könnte ihn natürlich auch viel einfacher traden, weil sein Vertrag viel weniger Garantien oder beziehungsweise keine Garantien mehr hat. Wieso haben sie das gemacht? Es gab jetzt mehrere Berichte, wonach Fournette extrem undiszipliniert sein soll. Hat ja vor ein paar Tagen selbst mehr oder weniger zugegeben, dass er nicht wirklich in Topform war, als die Jaguars ins Training Camp gegangen sind, was auch nicht die beste Herangehensweise ist. Für mich ist er aktuell auch einfach ein brutal austauschbarer Running Back, der nichts Besonderes mitbringt, der überhaupt nicht in Form war. Wenn er in Topform ist, dann ist er ein sehr, sehr guter Runner, aber auch eben ein Runner, der eine ganz spezifische Art der Offense braucht. Und wenn du Zweifel hast, dass er diese Topform nicht konstant abrufen kann, dann kannst du ihn halt auch eigentlich dich von ihm trennen, wenn du Jacksonville bist.
Also Leonard Fournette könnte ganz vielleicht theoretisch gehen, den Verein wechseln. Ein anderer wird das nicht tun und der heißt Jameis Winston.
Genau, haben wir eben schon kurz angedeutet. Die Buccaneers haben jetzt nochmal klar gemacht, dass sie an Jameis Winston für 2019 festhalten. Jason Licht, glaube ich, spricht man ihn aus. Der General Manager, der ja die Headcoach-Entlassung von Dirk Koetter überstanden hat und die Suche nach dem neuen Headcoach anführen wird, der hat am Montag erklärt, dass Winston 2019 Tampas Quarterback sein wird. Das hatten wir ja auch schon mal so ein bisschen das Thema. Für mich macht es auch Sinn, weil es gibt wenig wirklich interessante Alternativen. Winston ist für mich die klar beste Option, wenn wir von 2019 sprechen. Und er hat ja natürlich auch die Fifth-Year-Option. Das heißt, im Prinzip hast du ihn jetzt noch mal für ein Jahr und kannst ihn dann in diesem einen Jahr final bewerten. Und wenn du dann nach dem Jahr zum Schluss kommst, okay, Winston ist nicht die Antwort, dann trennst du dich dann halt von ihm. Aber für 2019 ja, hätten die Bucks keinen besseren Quarterback gefunden. Und Winston ist auch der mit Abstand interessanteste, wenn wir jetzt sagen, wer könnte denn da auch langfristig doch noch eine Antwort sein? Dann ist Winston sicher eher als die Joe Flaccos und wer da sonst so auf den Markt kommt dieser Welt.
Wie du schon sagst, die Alternativen sind halt nicht besser. Ja. Und er ist dann auch noch einer der Jüngsten, wenn man das vergleicht. Und ich glaube, genau, da ist auch noch Potenzial, weil dass er Talent hat und das auch abrufen kann, vielleicht nicht halt eben so konstant, ist ja auch allen klar. Und ich glaube, da ist auch noch Potenzial für Entwicklung möglich. Kommt halt auch sehr drauf an, wen du da jetzt an die Seitenlinie stellst.
Ja, das genau, das ist halt eine wirklich kritische Frage jetzt. Und da ist Tampa Bay, also wir haben jetzt ja vorhin gesagt, hier die Teams mit den jungen Quarterbacks sind natürlich interessant, weil junger Quarterback und mehr Cap-Space. Packers aus anderen Gründen, die Buccaneers. Wenn du sagst, du findest jetzt einen Headcoach, der muss sich natürlich auf Winston einlassen wollen. Also du bist da schon mal, limitierst dich natürlich schon mal ein bisschen in der Headcoach-Suche. Jetzt keinen, wenn du jetzt sagst, du hättest gerne Mike McCarthy, aber Mike McCarthy sagt, ich finde Winston kacke, dann kommt der halt auch nicht. Also um es jetzt mal platt zu sagen. Also der neue Headcoach muss halt diese Bedingungen sozusagen erfüllen. Wenn du aber einen findest, der sich von der Persönlichkeit her, vom Scheme her, von seiner Art her, wenn der gut mit Winston zusammenpasst, dann kannst du halt in Tampa Bay auch echt schnell wieder auf die Erfolgsspur kommen. Also das muss man schon auch so rum sagen.
Kommen wir zur letzten News. Kommen wir zu den Raiders, der Vollständigkeit halber. Die haben nämlich einen neuen GM und, wie ich finde, einen sehr interessanten.
Ja, jeder, der Draft-Coverage auf NFL Network verfolgt, der kennt ihn natürlich, Mike Mayock, der jetzt über Jahre der Star der Draft-Coverage so mehr oder weniger war, bei allem, was nicht ESPN ist. Der wird der General Manager bei den Raiders jetzt sein, wo wir uns logischerweise die Frage stellen, welche Macht hat der General Manager in Oakland und ist es nicht eigentlich mehr John Grudens Team? Finde ich schwer zu bewerten im Sinne von, du hast keine Ahnung, ob Mike Mayock General Manager kann. Ja. Also was die General Manager Aufgaben angeht, was er aber natürlich kann, und ich meine, wenn wir jetzt die Raiders uns anschauen, was wollen die Raiders machen? Die Raiders wollen sich über die nächsten Jahre über einen Draft neu aufbauen, ganz genau. Und Mike Mayock ist natürlich einer, der ein wahnsinniges Netzwerk hat und eine wahnsinnige Erfahrung hat, was das Scouten und das Bewerten von College-Spielern angeht. Und ich würde jetzt mal, ohne irgendwelche Details dazu kennen, würde ich immer davon ausgehen, dass das auch eine ganz, ganz zentrale Rolle von ihm sein wird, weil sonst holst du Mike Mayock auch nicht.
Finde ich auch. Genau das Gleiche habe ich auch gedacht, weil, wie du schon sagst, jeder kennt ihn, der sich damit ein bisschen befasst hat. Und ich finde, es ist eine sehr spannende Personalie eben, weil man mag jetzt seine Einschätzung mögen oder nicht mögen, er hat halt unglaublich viel Erfahrung damit. Und ich finde auch, ich fand das immer extrem spannend, ihm zuzuhören, wenn er halt diese jungen Talente eingeschätzt hat und was er gesagt hat. Echt ein pleatsches Kerlchen und wie gesagt, sehr spannend jetzt bei den Raiders, wie er da eingesetzt wird, weil vielleicht ist John Gruden ja selbst reflektiert genug, um zu sagen, okay, das ist jetzt nicht unbedingt meine Stärke. Weil das ist es nicht, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Draften, da hat er sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert in den Jahren, wo er dafür verantwortlich war. Und das ist eben jetzt, da kommen jetzt zwei ganz entscheidende Drafts auf die Raiders zu. Schöner Funfact, die Picks, die sie bekommen haben, die First-Round-Picks, könnten tatsächlich jetzt im Worst-Case von den Cowboys und den Bears Nummer 30 und 32 sein, wenn es richtig schlecht läuft. Da musste ich sehr schmunzeln, weil das ist dann kein First-Round-Pick mehr in dem Sinne. Das ist ja schon fast zweite Runde.
Bringt dir nur noch die Fifth-Year-Option, aber ansonsten ist es schon, das ist schon sehr bitter gelaufen für die Raiders, das muss man schon klar sagen. Aber trotzdem, natürlich, du hast drei Erstrunden-Picks und ich würde auch sehr, sehr viel darauf setzen, dass die Raiders nicht an den Spots picken werden, an denen sie regulär in der Draft oder jetzt stehen würden. Also ich glaube, die werden sich noch ordentlich mit Trades auch in der ersten Runde dann rumbewegen.
Nach oben?
Ja, vielleicht einmal nach oben, einmal nach unten, so je nachdem, was halt sonst passiert. Also ich denke, die Raiders werden das interessanteste Team in der ersten Runde vom Draft sein. Ich glaube, da muss man kein großer Prophet sein.
Und ich fänd's auch besonders gut, wenn die Rolle von Mike Mayock jetzt von Daniel Jeremiah eingenommen wird, was ich irgendwo bei Twitter aufgeschnappt habe. Ich glaube, da gibt's auch keine offizielle.
Zumindest die logische Folge.
Ja. Weil von dem halte ich ja bekanntlich sehr, sehr viel. Den finde ich wirklich sehr, 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 sehr gut. Sein Podcast Move the Sticks höre ich wirklich unglaublich gerne. Der hat extrem viel Plan. Das fände ich für die Draft Coverage von NFL Network eine herausragende Verpflichtungen und dann auch nochmal so ein bisschen frisches Blut, frische Gedanken, ist auch ein bisschen jünger und ich finde vor allem, ohne jetzt ausufern zu werden, ich finde vor allem bei Daniel Jeremiah halt ganz, ganz spannend, das hat er schon öfter in seinen Podcasts thematisiert, wie er an Kaderplanung, Rosterbuilding rangeht, also dass er komplett frei von Positionen versucht zu denken und wirklich nur in Playmakern offensiv und defensiv denkt, dass er zum Beispiel sagt, okay, du brauchst an der Defensive Line ein, zwei Playmaker, du brauchst in der Secondary ein, zwei Playmaker und das gleiche in der Offense. Natürlich darf der Rest nicht Muck sein, ne? Aber der Grundgedanke dahinter ist, es ist jetzt egal, ob dein Playmaker eben der Running Back ist, der Wide Receiver ist, sowas in die Richtung. Das finde ich halt ganz, ganz spannend. Also wer sich dafür interessiert, sollte sich das mal anhören. Sehr interessante Herangehensweise und ich glaube halt ein bisschen moderner und passender zur NFL der kommenden Jahre.
Würde mich wundern, ehrlich gesagt, wenn das nicht passieren würde, weil der jetzt in den letzten Jahren ja auch immer wieder dabei war dann in den,
ja, genau,
in den, also sowieso in der Pre-Draft-Coverage, aber auch dann an den Draft-Tagen. Also das sehe ich eigentlich schon. Und bei Mayock ist natürlich auch der Punkt, neben der ganzen, hat über die letzten Jahre immer unfassbar viele Spieler bewertet und eingeschätzt und gescoutet. Er hat halt auch die Kontakte. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, ja, wie wichtig das sein kann, wenn du dir so ein riesen Netz an Kontakten zu Medien und zu den Colleges aufgebaut hast über die letzten Jahre, wie wichtig das als GM auch sein kann, wenn es dann Richtung Draft geht.
Das war ein sehr langes News-Segment. Und ich würde vorschlagen, wir kümmern uns jetzt um die direkte Zukunft, um das kommende Wochenende.
NFL Preview.
Und damit ist das Wildcard-Wochenende in der NFL gemeint. Oh, das wird spannend. Das wird sehr, 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 sehr spannend. Du hast schon einiges an Tweets rausgehauen, die ich mir natürlich genau gemerkt habe und ich darauf festnageln werde im Laufe dieser vier Spiele. Wir fangen an mit den Indianapolis Colts, die gegen die Houston Texans spielen. Samstag, 22:30 deutscher Zeit. Roundabout, ich glaube 22:35 ist offiziell Kickoff, wie auch immer. Das ist ein super spannendes Spiel. Beide Teams haben schon zweimal die Saison gegeneinander gespielt. Erstes Spiel haben die Texans gewonnen, zweites Spiel die Colts. Beide Male, auch interessant, hat das Auswärtsteam gewonnen. Beide Male war es extrem eng. Da hat das siegreiche Team mit 3 Punkten Vorsprung gewonnen. Also Spannung ist für dieses Spiel quasi garantiert. Beide Teams haben jetzt natürlich dadurch, dass sie schon zweimal gegeneinander gespielt haben, viel Tape zum Anschauen. Wir aber auch. Und das Colts-Team, muss man aber sagen, aus Woche 4, weil in Woche 4 hat man gegen die Texans verloren, das hat nicht mehr so wahnsinnig viel mit dem Team zu tun, das wir in den letzten Wochen der Regular Season gesehen haben. Die haben sich wirklich großartig entwickelt seit Woche 4.
Haben sich großartig entwickelt und lustigerweise eigentlich, also man kann eigentlich sagen, wenn wir jetzt die Woche 4 von den Colts anschauen, dann machen sie jetzt gar nicht so arg viele andere Sachen, aber sie machen alles viel besser, ja, als das, was sie da gemacht haben. Also die Colts sind wirklich das Beispiel für ein junges Team, was sich im Laufe der Saison weit entwickelt hat, und zwar im Sinne von, dass sie defensiv in den Zone-Coverages, die sie ja schon die ganze Saison überspielen oder primär spielen, vor allem eben mit zwei tiefen Safeties, dass sie immer noch primär spielen und immer noch bevorzugen, aber sie eben viel besser umsetzen können und viel schneller drin spielen, viel mehr wissen, welche Routes sie dagegen erwarten müssen, also welche Coverage-Beater der Gegner versuchen wird einzusetzen. Das hat ihnen enorm viel geholfen, was die ganze Struktur der Defense angeht, und darauf aufbauend eben sind sie in der Front auch gefährlicher geworden. Also wir sehen, das ist eine sehr physische, disziplinierte Front, die jetzt nicht den einen individuellen Pass-Rusher hat, der irgendwie alles über alles hinausragt, aber die sehr, sehr viel mit so kleineren, also man mit Stunts und so weiter, also dass Spieler nach dem Snap ihre Positionen quasi tauschen und dann verschiedene, die jeweils andere Positionen attackieren. Damit arbeiten sie gerne und sie sind sehr, sehr gut darin, ihre Linebacker-Blitze gefährlich zu timen. Und da vor allem eben Darius Leonard, der Rookie-Linebacker, den haben wir da häufiger gesehen. Also ich gehe davon aus, dass Indianapolis Deshaun Watson einige Male auch blitzen wird, ihn aber auch ohne Blitzing unter Druck setzen kann. Das haben sie in dem Duell vor 4 Wochen, als sie in Houston gewonnen haben, haben sie eben auch genau das gezeigt. Und eben mit diesen Zone-Coverages, mit auch gerne 2 tiefen Safeties dahinter, werden sie eben auch regelmäßig einen tiefen Safety und dann einen Cornerback auf der Seite von DeAndre Hopkins haben. Also ich glaube, für Houston wird es nicht leicht sein, offensiv den Ball zu bewegen in dem Spiel. Oder zumindest wird es nicht leicht sein, Big Plays aufzulegen.
Na, du hast jetzt schon 2, finde ich, der wichtigsten Themen für dieses Matchup angesprochen. Zum einen die O-Line der Texans, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. aber auch DeAndre Hopkins. Also wir haben in diesem Spiel zwei der besten Receiver momentan in der NFL mit T.Y. Hilton und DeAndre Hopkins. Vor allem zwei mit der beeindruckendsten Chemie mit ihrem Quarterback. Das ist bei denen, finde ich, besonders auffallend. Also T.Y. Hilton hatte seine zwei besten Spiele übrigens, was Receiving Yards angeht, gegen Houston. 354 Yards in zwei Spielen. Hopkins allerdings ist jetzt die letzten Wochen in Topform gewesen. 421 Receiving Yards in drei Spielen, in den letzten drei Spielen. Das Ding ist, das einzige Team, das ihn unter 40 Receiving Yards in einem Spiel halten konnte diese Saison, das waren die Colts. Es wird also mal wieder, glaube ich, viel davon abhängen, weil, wie wir auch schon oft gesagt haben, viel läuft eben über Watson und Hopkins bei den Texans in der Offense. Es wird viel davon abhängen, ob die Colts Hopkins wieder so gut verteidigt bekommen. Können sie das?
Ja, und das ist genau diese, das ist genau diese Scheme-Geschichte im Prinzip, was ich gerade gemeint habe. Wenn du manche Teams versuchen ihr dann irgendwie in Man-Coverage zu nehmen und da irgendwie mit verschiedenen Konzepten zu arbeiten. Wenn du aber in deinen Zone-Coverages so sicher bist, wie die Colts das inzwischen sind und die auch so gut spielen können, dann haben sie individuell auch gute Leute in der Secondary. Also es ist nicht nur jetzt das Scheme. Und du dann eben permanent schaffst, dass DeAndre Hopkins wenig Raum einfach bekommt. Und zwar nicht, weil er die ganze Zeit in Manndeckung ist, weil in Manndeckung schlägt DeAndre Hopkins halt auch relativ häufig, wie wir ihn
Ja, und selbst wenn nicht, fängt er den Ball trotzdem.
Genau. Also
null Drops übrigens über alle, ja, das alle Spiele. Das ist, null Drops.
Das ist wirklich verrückt.
Gibt übrigens noch einen anderen Receiver, der null Drops hat. Zu dem kommen wir später tatsächlich.
Teaser. Mhm. Diese Situationen haben die Colts eben gar nicht so oft in dem Sinne, weil sie nicht einen Spieler haben, der DeAndre Hopkins irgendwie übers Feld verfolgen muss, sondern weil sie viel mit diesen Zone-Coverages arbeiten und dann dadurch mehr oder weniger seine Möglichkeiten einschränken und ihm wenig Raum geben, ohne eben ihm permanent diese Contested-Catch-Möglichkeit überhaupt zu geben. Also im Prinzip, sie stellen ihn einfach häufiger zu und ohne ihn jetzt eins gegen eins zu verteidigen.
Das andere extrem wichtige Matchup, wie immer, für die Texans, ist natürlich die eigene O-Line gegen den gegnerischen Pass-Rush. Da haben wir jetzt schon, glaube ich, jede Woche drüber gesprochen.
Ja, hast du den Rekord mitgekriegt, den sie aufgestellt haben?
Also 62 Sacks haben sie zugelassen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, welchen Rekord du meinst, aber ich habe mir aufgeschrieben, sind sie damit Nummer 1 quasi aus negativer Sicht in der Liga. Und es sind die meisten Sacks, die ein Team zugelassen hat, was es in die Playoffs geschafft hat.
Ja, das meinte ich, genau. Und ich hatte mir das rausgeschrieben und hab dann Bemerkungen quasi dazu. Man muss mit Total Stats zwar immer aufpassen, aber ich finde, die Statistik beschreibt die Texans Offense eigentlich ziemlich gut. Ja. Also, dass du die meisten Sacks zugelassen hast, aller Playoff-Teams aller Zeiten, aber du halt trotzdem einen der besten 6-7 Quarterbacks der Liga dieses Jahr hattest, weil Deshaun Watson halt da so wahnsinnig viel überspielt hat.
Ja, das Ding mit Total Stats ist ja, die lügen ja nicht. Man muss vielleicht manchmal noch ein bisschen tiefer gucken, genau, und man muss sie einordnen können. Aber da ist es halt so, also deswegen sagt man ja auch, Pass Rushes sind ja eigentlich so mehr die etwas genauere Stat dafür, dann siehst du halt, wie oft der Quarterback unter Druck geraten ist. Ja gut, aber das ist auch extrem hoch bei den Texans. Es ist jetzt nicht so, dass sie extrem viel Pech hatten und Watson da gepennt hat, wenn er gerusht wurde. Nee, so also ist es nicht.
Genau. Also die Pass Protection ist individuell und auch im Verbund, also wenn wir die fünf zusammennehmen, ist es einfach ein riesiges Problem. Das haben wir ja eigentlich schon seit der Offseason gesagt. Ja, ja. Und klar, Watson und Hopkins können die Offense tragen. Das haben wir jetzt schon sehr, sehr oft in der Regular Season gesehen. Häufiger, als ich mich erinnern kann, das in dem Maße bei irgendeinem anderen Team gesehen zu haben, wenn unter den Bedingungen, dass mehr oder weniger ein Quarterback und ein Receiver das Team so tragen. Aber es ist halt einfach ein wahnsinnig wackeliges Fundament. Und es ist, finde ich, extrem schwer, mit so einem Fundament Erfolg einzukalkulieren. Also zu sagen, hier, die werden jetzt das Spiel gewinnen, finde ich wahnsinnig schwer zu sagen, weil es immer sein kann, dass Deshaun Watson halt irgendwie 9-mal gesackt wird oder so.
Man hat jetzt schon im letzten Spiel einen Ansatz gesehen, mit dem sie dem Ganzen vielleicht so ein bisschen entgegenwirken wollen. Nämlich mit Watson mehr laufen als bisher. Also quasi endlich, weil wir haben uns immer gefragt, warum lassen sie ihn so lange in der Pocket stehen oder so oft und lassen ihn nicht mal mit so einem Bootleg irgendwie rausscramble, damit man da ein bisschen Druck wegnimmt oder halt eben designte Runs für Watson. Das Ding ist nur, was ich mich gefragt habe, warum machst du das im letzten Regular Season Spiel, ja, wo du, klar, es ging um die Position noch, ne, auf welchem Spot du landest für die Playoffs, klar.
Aber das Spiel war ja irgendwie auch zur Halbzeit entschieden.
So, also ich fand, das war wahnsinnig dämlich, weil natürlich die Verletzungsgefahr enorm zunimmt, wenn du deinen Quarterback da in Richtung Verteidiger laufen lässt, logisch.
Also meine Theorie war ja, ich glaube, ich hatte das auch da getweetet, während das Spiel lief, ob sich die Texans vielleicht gesagt haben, wir können die Defensive Line der Jaguars sowieso nicht blocken, also lassen wir Watson lieber laufen, dann kann er zumindest, hat er die Chance zu sliden oder ins Auszugehen und hockt dann nicht hinten, wird die ganze Zeit von Calais Campbell umgenietet.
Gut, dann machst du das aber nicht kurz vor der Endzone, wo du nicht mehr sliden willst und auch nicht ins Auslaufen willst.
Es war schon echt kurios, also es war schon wirklich merkwürdig und ich habe auch ein, zwei Texans Speedwriter danach gelesen und die waren auch alle völlig perplex, wieso sie jetzt damit anfangen. Plus,
üben.
Was man eben auch, ja, aber was man eben auch sagen muss, wenn du jetzt gegen ein Team spielst, was so primär auf Zone Coverages setzt, dann ist in den meisten Fällen, also kann nie immer sagen, aber in den meisten Fällen ist der Running Quarterback gar nicht so effizient, weil
da wartet jemand.
Genau, da wartet dann jemand, weil die Verteidiger haben ja die schauen auf den Quarterback in der Zone Coverage. In der Man Coverage verfolgen sie ja ihren Gegenspieler, sprich, sie drehen dem Quarterback den Rücken zu. Deswegen siehst du ja dann auch gegen Man Coverage viel häufiger Quarterback Scrambles, wenn ein Team mit 3-4 Verteidigern in den Zones da underneath oder 10 Yards rund um die Line of Scrimmage irgendwo sitzt, dann ist es viel schwerer, damit wirklich Erfolg zu haben.
Und da sprichst du das Matchup ja schon an, weil die Colts eben viel in Zone Coverage verteidigen. Gucken wir aber nochmal, du hast gesagt, der Pass Rush ist okay, vor allem, weil sie blitzen. Inwiefern glaubst du denn, dass sie ihn jetzt unter Druck setzen können, beziehungsweise wie viel das dann für dieses Matchup jetzt von Bedeutung ist?
Ich glaube schon, dass sie ihn unter Druck setzen können. Und zwar, sie haben es in dem Spiel vor 4 Wochen, haben sie es geschafft, auch ohne Blitzing. Und die Blitze, also was mir bei den Colts auffällt, ist, dass sie die Blitze sehr gut timen. Dass sie die in den richtigen Momenten hinkriegen, in den richtigen Matchups, auch dann sicher auch Sachen sind, die sie im Laufe des Spiels eben sozusagen vorbereiten, wo sie die gleiche Formation in verschiedenen Situationen zeigen, defensiv, und dann auf einmal aus dieser Formation blitzen, was sie davor nicht gemacht haben, so in die Richtung. Also die Blitze kommen oft sehr gefährlich bei Indianapolis, ist mein Eindruck. Und wenn du dann so eine schwache Offensive Line wie die der Texans hast, das haben wir eben vor 4 Wochen gesehen, dann ist der Pass Rush der Colts eben auch gut genug. Also es ist jetzt ja auch nicht so, dass wir hier vom Pass Rush der Raiders oder so sprechen, sondern die Colts haben halt keinen dominanten Pass Rush, aber eben einen physischen und einen, der eine schlechte Offensive Line vor Probleme stellen kann. Und die Texans haben halt eine schlechte Offensive Line.
Bleiben wir bei der Offensive Line, aber gucken auf die andere Seite, weil die ist alles andere als schlecht. Ganz interessant, das Team mit den meisten Sacks, zugelassenen Sacks, spielt hier gegen das Team mit den am wenigsten zugelassenen Sacks der ganzen Liga. Die Colts sind, was Pass- und Run-Blocking angeht, extrem stark, haben wir auch schon gesprochen, aber da trifft natürlich jetzt in diesem Matchup Stärke auf Stärke an der Line, weil die D-Line der Texans, haben wir auch schon über die Saison sehr, sehr häufig thematisiert, ist natürlich sehr stark. Also das wird, glaube ich, auch ein sehr spannendes Matchup.
Ja, gehe ich auch von aus. Ganz, ganz kritische Frage. Kehrt Ryan Kelly zurück? Der Center von den Colts hat jetzt das letzte Saisonspiel verpasst, war davor auch schon mal angeschlagen. Das klingt im Moment so wie so eine 50-50-Geschichte. Also muss man wahrscheinlich bis Samstag tatsächlich abwarten. Ich gehe eigentlich davon aus, dass die Colts große Probleme haben werden, ein Run-Game aufzuziehen, weil da ist die Texans Defensive Line wirklich sehr, sehr stark. Aber Houston ist im Pass-Rush zwar gut dieses Jahr, aber trotz Watt und Clowney sehe ich sie nicht, zumindest wenn wir auf die ganze Saison schauen, sehe ich sie nicht in der konstanten Elite mit dabei, wenn wir jetzt mal die Elite wirklich so auf 2-3 Teams beschränken. Also sie sind so in der Top 10, kann man vielleicht am ehesten sagen. Und wie du gesagt hast, die Colts haben eine extrem gute Pass-Protection und zwar wirklich die ganze Saison über schon. In Kombination eben mit dieser Kurzpass-Offense, die sie ja spielen, kannst du einen Pass-Rush schon auch einigermaßen aus dem Spiel rausnehmen. Und dann, ja, Indianapolis spielt eben gerne diese engen 2 Tight-End-Sets und daraus dann isolieren sie einzelne Wide-Receiver, vor allem eben T.Y. Hilton, um daraus dann ins vertikale Passspiel zu gehen, vor allem über Play-Action. Und ich vermute, dass wir das auch in dem Spiel wieder sehen werden. Das ist eigentlich ein wesentlicher Bestandteil von der Colts offensiven Identität. Texans sind Outside Coverage, sind sie schlagbar, wieder auch schwächer geworden im Laufe der Saison. Und wie du gesagt hast, bisher haben sie ja nicht gezeigt, dass sie wirklich eine Antwort auf T.Y. Hilton haben.
Ich finde, jetzt bei den letzten verbleibenden Spielen sind ja nicht mehr so viele. Müssen wir tippen hier im Podcast, uns festlegen. Das wird diese Woche extrem schwer. Das ist halt in vielen Spielen so ein 50-50-Ding. Wen siehst du vorne?
Ich habe auf die Colts getippt. Also ich habe die Colts vorne. Wie du sagst, und ich finde es generell sehr auffällig, weil mein Eindruck in den letzten Jahren war eigentlich immer, dass du gerade am Wildcard-Wochenende hattest du so ein, zwei von den vier Spielen, wo du gesagt hast, da ist der Favorit eigentlich schon relativ klar. Also ich glaube, letztes Jahr war eins davon, war Jacksonville Buffalo, glaube ich. Und da hat eigentlich niemand gedacht, dass Buffalo da eine Chance hat. Dieses Jahr würde mich kein Ergebnis wirklich, also was jetzt, wenn wir jetzt einfach nur von wer gewinnt und wer verliert sprechen, da würde mich eigentlich nichts wirklich schocken.
Also ich schon.
Ich finde, jedes Team kann diese Woche gewinnen, okay? Oder willst du später?
Das sage ich später. Aber mich würde wirklich ein Ergebnis wirklich schocken. Also das würde mich wirklich sehr überraschen. Aber da kommen wir noch zu. Natürlich. Okay. Ich wäre in dem Spiel auch bei den Colts. Tatsächlich.
Aber in dem Spiel, finde ich, ist es halt, also wenn die Texans das gewinnen, würde ich sagen, völlig, also das ist so 55, 45
in
Prozenten.
Das ist echt wirklich dann auch Tagesform. Wie ist Watson drauf? Ja. Spielt Ryan Kelly? Wie kriegen sie Hopkins verteidigt? Kann ja auch sein, dass die Texans sich noch wieder irgendwie was Neues überlegen, wie sie irgendwie Hopkins frei bekommen.
Das Problem ist halt echt für die Texans, dass sie kaum Waffen haben, ne? Also ich meine, die haben ja Will Fuller schon früh verloren, jetzt haben sie Demaryius Thomas verloren, den sie extra geholt hatten, um diese Lücke so ein bisschen zu schließen. Also
das Running Game ist auch eher.
Genau, und die Run-Defense der Colts ist exzellent. Also da werden sie jetzt auch nicht über die Colts drüber laufen. Also ich sehe schon so ein bisschen, oder es ist, anders gesagt, es ist das klassische Texans-Spiel halt. Wenn Hopkins und Watson das nicht regeln können, dann werden sie halt verlieren.
Ja, genau. Aber wie du schon sagst, überraschen wird's mich nicht. Damit kommen wir zum zweiten Samstagsspiel, das späte Spiel. Das sind zwei Teams, die man vor der Saison nicht unbedingt in den Playoffs vermutet hat. Wir zumindest nicht. Ich nicht. Die Seattle Seahawks spielen gegen die Dallas Cowboys. Zwei laufstarke, laufintensive Teams. Zwei Quarterbacks, die da aufeinandertreffen, die auch mal was zu Fuß erlegen können, auch mal so ein Play in die Länge ziehen können. Die Cowboys vor allem mit einer starken Defense über die ganze Saison, die Seahawks mit einem brutalen vertikalen Passspiel, wenn es funktioniert, wenn sie es aufziehen können, haben wir auch schon häufig drüber gesprochen. Auf welches Matchup kommt es in diesem Spiel am meisten an, deiner Meinung nach?
Also ich kann zwei Sachen sagen. Wenn wir ein Matchup, was so ein bisschen um die Ecke gedacht ist, ist für mich, wie sehr sich die Seahawks mit ihrem Playcalling selbst im Weg stehen. Das ist für mich wirklich ganz, 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 ganz kritisch. Komme ich gleich noch mehr drauf. Das andere für mich ist, wie verteidigen die Cowboys in der Secondary die Receiver von den Seahawks? Das finde ich ist eine ganz kritische Frage, wenn wir auf der Seite des Balls schauen. Mhm. Und auf der anderen Seite des Balls, ganz, ganz klar, kann Seattle Dak Prescott unter Druck setzen.
Wo fangen wir denn da an? Die beiden Teams haben auf jeden Fall schon mal gegeneinander gespielt diese Saison. Seahawks haben gewonnen zu Hause. Aber auch hier ist der Fall, dass sich wirklich seitdem einiges verändert hat. Also gucken wir allein bei den Cowboys. Amari Cooper hat den Cowboys extrem geholfen, allein seine Anwesenheit. Damals hat noch Earl Thomas bei den Seahawks, war noch einer der besten Spieler in der Defense. So lange ist das schon her. Beide Defenses, vor allem die der Seahawks, finde ich, hat sich verbessert im Laufe der Saison. Und jetzt spielt man in Dallas. Und da sind die Cowboys ganz schwer zu schlagen. Nur eine einzige Niederlage zu Hause in der Regular Season. Grundsätzlich ganz andere Vorsätze. Du hast schon so ein paar Punkte angesprochen. Zum Beispiel, fangen wir mal mit dem Pass Rush der Seahawks gegen die O-Line der Cowboys an. Du hast ja getwittert, es sind nur gute, wenn nicht Elite O-Lines in den Playoffs, außer die Texans und die Chargers. Das würde zum einen bedeuten, dass du auch die Seahawks als mittlerweile gute O-Line siehst.
Yep.
Und die Cowboys ja sowieso. Vor allem kommt jetzt, glaube ich, auch noch jetzt habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben. Einer der O-Liner. Zack Martin. Der soll wahrscheinlich zurückkommen.
Der wird aller Voraussicht nach spielen. Ja, es klang fast so ein bisschen so, oder ich hatte den Eindruck, wenn die letzte Woche jetzt ein Playoff-Spiel gehabt hätten, dann hätte er, da vermutlich auch schon irgendwie spielen können. Also da gehe ich eigentlich davon aus. Die Cowboys sind in der Pass Protection nicht auf dem Level, das sie die letzten Jahre hatten, aber sie sind immer noch okay. Allerdings sind sie da für mich deutlich anfälliger, als was das Run-Blocking angeht. Und dann ist es eben wirklich so diese spannende Frage, kann Seattle Prescott unter Druck setzen? Weil man kann über den Seahawks Pass Rush genau das Gleiche sagen. Ist okay, aber definitiv nicht auf dem Level, das sie in den vergangenen Jahren hatten. Mein Eindruck ist, wenn ich mir die Cowboys anschaue und was die Seahawks gut machen, dann glaube ich, dass die Seahawks Prescott unter Druck setzen können. Und das haben wir eben in dieser Saison sehr häufig gesehen, wenn Prescott unter Druck gesetzt wird und wenn er keinen klar definierten Read bekommt, wenn die Defense, die Cornerbacks, wenn die Receiver aggressiv spielen, dann ist Prescott teilweise echt richtig, richtig schlecht und kann dir das Spiel auch völlig problemlos wegwerfen.
Ich habe gerade nochmal nachgeguckt zum Thema Total Stats. Die Cowboys übrigens die zweitmeisten Sacks zugelassen nach den Texans.
Ja, also das ist natürlich nicht nur die Offensive Line, das ist eben auch Prescott, ja. Aber die Pass Protection war dieses Jahr nicht auf dem Level, was man von den Cowboys eigentlich sehen will. Das Run Blocking sehr, sehr gut. Pass Protection hat häufiger mal gewackelt, aber das lag auch an der Offensive Line, aber das lag auch an Prescott selbst.
Dak Prescott hatte, mal wieder eine etwas inkonstantere Saison, aber die letzten zwei Spiele, vor allem das letzte jetzt ohne Elliott, wo sie nicht eben ihr Laufspiel vielleicht so aufziehen konnten, wie sie es wollten. Letzten zwei Spiele 5 Touchdowns, keine Interceptions. Gerade gegen die Giants, da waren wirklich ein paar überraschend starke Würfe mit dabei. Aber ja, ich glaube, das Wichtigere ist, ich habe ja schon gesagt, es sind zwei sehr laufstarke und laufintensive Teams. Es wird, glaube ich, viel darauf ankommen, wer mit seinem Laufspiel das Spiel so ein bisschen an sich reißen kann, weil damit bekommt man ja eben auch immer viel Zeit von der Uhr. Seattle hat sich mittlerweile, was so die Statistiken angeht, ganz schön nach vorne gearbeitet. Auf Platz 1, was so Rushing Yards und Rushing Yards per Game in der gesamten NFL angeht. Kleiner Funfact an der Stelle, den ich mir aufgeschrieben habe. Die haben über 1000 Rushing Yards mehr als die Vikings, die Steelers und die Cardinals. Das ist schon eine Menge. 1000 Rushing Yards. Dallas hat aber eine gute Run-Verteidigung auf der anderen Seite. Was glaubst du, wer sein Laufspiel besser einbringen kann oder besser aufziehen kann in diesem Matchup?
Ja, beide Teams, finde ich, sind eigentlich gerade in der Run-Defense echt stark. Also ich würde sagen, dass die Seahawks in der Run-Defense auch besser sind als im Pass-Rush. Natürlich beginnend mit Bobby Wagner da in der Mitte. Ich würde sagen, oder mein Gefühl ist, dass die Seahawks mehr offensiv einfach machen können und dadurch auch mehr Möglichkeiten im Run-Game haben. Weil wenn man das Spiel ganz, ganz einfach runterbrechen will, dann kann man sagen, Seattle hat den mit Abstand besseren Quarterback, das gefährlichere Receiving Core und zumindest, sagen wir jetzt mal, ein vergleichbares Run-Game. Also eigentlich offensiv in meinen Augen, und wie gesagt, die Offensive Line von den Seahawks ist dieses Jahr auch deutlich besser. Also offensiv spricht für mich deutlich mehr eigentlich für Seattle als für Dallas. Und dann kommen wir eben auf das wieder zurück und das geht dann in die Run, wer kann sein Run-Game besser aufziehen, Frage. Und das, was ich am Anfang gesagt habe, ja, wie sehr stehen sich die Seahawks selbst im Weg mit ihrem Playcalling? Und das ist für mich eigentlich fast die größte Frage, die in dem Spiel im Raum steht. Wir wissen ja alle, dass die sehr intensiv auf ihr Run-Game setzen wollen und das auch machen. Das Szenario für mich ist aber dann, oder die Gefahr für Seattle, wenn die vor allem bei First Down wieder so run-lastig sind und auch so ein bisschen vorhersehbar in der Art und Weise, wie sie dann laufen, dann hast du das dann, oder zumindest dann besteht das Risiko oder die Gefahr, dass du regelmäßig in lange Second- und Third-Downs kommst. Und das ist eigentlich genau das, was du gegen diesen Four-Man-Rush von den Cowboys nicht haben willst. Und wir haben von Seattle in den vergangenen Wochen einige Male gesehen, dass Schottenheimer auch dazu in der Lage ist und gewillt ist, das so ein bisschen zu ändern und ein bisschen mutiger im Play-Calling zu sein. Ich glaube immer noch, dass es die Art und Weise ist, wie sie spielen wollen, eben den Ball zu laufen. Aber wenn du das Spiel einfach so ein bisschen öffnest und in dieses vertikale Passspiel ein bisschen häufiger gehst und das Spiel mehr in die Hände von Russell Wilson auch legst, dann sehe ich eigentlich, dass die Seahawks offensiv deutlich mehr Potenzial in dem Spiel haben sollten als dieses Cowboys-Team.
Übrigens, in diesem Spiel spielt ein weiterer Receiver mit einigermaßen vielen Targets und null Drops. Natürlich nicht die Menge an Targets wie DeAndre Hopkins, aber Tyler Lockett.
Lockett, ja.
Der hat 87% seiner Targets gefangen und schon 10 Touchdowns.
Was wirklich bemerkenswert ist, weil er ja ein vertikaler Receiver ist. Also der fängt ja nicht permanent hier die kurzen Slants, sondern das sind ja wirklich auch viele tiefe Pässe.
Ich muss jetzt gerade noch mal nachgucken, ob ich Quatsch erzählt habe und ich das verwechselt habe. Nein, er hat wirklich null Drops.
Nee, ja, Lockett, den hatte ich auch im Kopf, weil da gab es so dieses Stat auch, dass Russell Wilson dieses auf die ganze Saison gesehen perfektes Passer-Rating hat, wenn er auf Lockett wirft.
Das ist schon eine krasse Connection auf jeden Fall.
Und auch da wieder ein spannendes Matchup. Cowboys ist ja auch ein Team, was primär Zone Coverage spielt oder bevorzugt Zone Coverage spielt. Ob sie bereit sind, in dem Spiel vielleicht hier und da auf Man umzustellen, weil ich könnte mir eben vorstellen, wenn sie in den Zone Coverages bleiben, dass es für Seattle einfacher ist, dann eben auch gute Matchups für Doug Baldwin aus dem Slot heraus und aus dem Slot heraus auch vertikal. Doug Baldwin ist ja ein sehr vertikaler Slot Receiver und für Lockett, dass die beiden gute Matchups bekommen können.
Ja, also was in Zone Coverage passieren kann, wenn man das nicht gut macht gegen Lockett, das haben die Cardinals letzte Woche bei seinem Touchdown eindrucksvoll bewiesen. Da war nämlich Mutterseelen allein und dann lässt er natürlich auch keinen Ball fallen. Also wenn man den so frei lässt.
Ja. Gut,
gucken wir mal insgesamt. Also es klingt bei dir so, als würdest du auf die Seahawks tippen.
Ich tippe knapp auf die Seahawks, ja. Ich habe im Prinzip ist das bei mir da eine relativ simple Regel. Ja, die Cowboys Defense ist besser als die Seahawks Defense im Moment, aber nicht so drastisch, finde ich. Oder nicht so drastisch, wie es teilweise vielleicht wirkt. Und die Seahawks Offense sehe ich eigentlich als deutlich besser. Und die einzige Frage ist eben wirklich, stehen die sich permanent irgendwie selbst im Weg, weil das Playcalling Mist ist. Ansonsten aber, also jetzt auch Amari Cooper zum Beispiel, war ja über die letzten Spiele komplett abgetaucht. Und ich vermute, dass es ein enges Spiel wird, weil beide Teams spielen einen Stil, der diese engen Spiele auch fördert, wenn man so will. Also der das noch wahrscheinlicher macht, dass es so ein Spiel eng wird. Aber dann gehe ich mit dem deutlich besseren Quarterback und dem in der Theorie, wenn sie es auch machen, deutlich besseren Passing-Game. Und das sind dann für mich die Seahawks.
Ja, ich bin bei dem Spiel, glaube ich, das für mich, wo ich am meisten Probleme habe, mich festzulegen, weil ich glaube schon, dass die Seahawks insgesamt das bessere Gesamtpaket haben. Sie haben den besseren und vor allem auch erfahreneren Quarterback. Das Ding ist, die Cowboys Defense, den traue ich halt zu, an einem guten Tag plus zu Hause wirklich eine Defense richtig, richtig, ja, zu kontrollieren. Wenn sie das hinkriegen, was bei den Seahawks halt schwer ist, weil, wie gesagt, wenn die ihr vertikales Passing-Game aufziehen, dann haben viele Verteidigungen Probleme gehabt dieses Jahr. Aber die haben auch zum Beispiel die Saints-Offense den Zahn gezogen.
Ja.
Und das ist ja, gut, ist eine ganz andere Art von Offense. Das ist natürlich, kommt hinzu, wenn Amari Cooper wieder vielleicht mal ein bisschen besser ins Spiel findet, kommt dann halt auch sehr drauf an, ob die Seahawks Elliott verteidigen können. Also es wird mich tatsächlich nicht überraschen, wenn die Cowboys das mit ihrer Defense gewinnen. Ich muss tippen, da habe ich mir selber jetzt auferlegt. Ach komm, einfach damit wir einen Unterschied haben. Ich tippe auf die Cowboys. Ich habe hier zwar stehen eher Seahawks, aber jetzt komm, damit wir hier ein kleines Matchup haben. Ich tippe auf die Cowboys.
Ja, ist für mich genauso eigentlich wie Texans Colts auch. Also ich sehe das eigentlich auch als so ein 55-45% Spiel. Das ist das kann auch eins sein, was sagen wir irgendwie die ersten 10 Minuten laufen für die Cowboys perfekt und die führen 14-0. Dann kann das halt auch schon das Spiel so ein bisschen entscheiden, wenn die danach mit ihrer Defense halt das Spiel kontrollieren können. Also ist auch einfach ein mega enges Spiel. Und das ist so ein bisschen das Thema. Und deswegen ist auch das Wildcard-Wochenende diese Saison wirklich, wirklich, sieht richtig cool aus auf Papier.
So auch das nächste Matchup. Kommen wir zum Sonntag. Sonntag, 19 Uhr. Los Angeles Chargers gegen die Baltimore Ravens. Auch diese beiden haben schon gegeneinander gespielt. Und das ist noch gar nicht so lange her, vor 2 Wochen erst. Wir erinnern uns, die Ravens Defense hat auswärts ganz, 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 ganz stark gespielt. Das hat uns alle beeindruckt, Philip Rivers auch. Seine O-Line vor allem sah gar nicht gut aus in dem Spiel, hat extrem viel Druck bekommen. So, jetzt gibt's 2 Möglichkeiten. Also, die Chargers fahren dahin nach Baltimore. Übrigens, habe ich bei Good Morning Football zufällig gehört, Peter Schrager hat's erwähnt. Das haben wir, glaube ich, hier in Deutschland einfach nicht so auf dem Schirm, zumindest ich nicht, wo die Städte liegen und was einfach für zeitliche Differenzen da sind. Los Angeles an der Westküste, Baltimore einmal komplett auf der diagonal auf der anderen Seite des Landes. Das Spiel ist um 10 Uhr morgens Los Angeles Ortszeit. Das nur so als Zusatzinfo. Das ist, glaube ich, auch nicht super angenehm.
Naja, es ist häufiger auch wirklich ein Faktor man denkt. Also man kriegt das immer wieder mit. Gerade wenn ich als jemand, der sowieso die NFC West Teams intensiver verfolgt, diese frühen Ostküstenspiele sind meistens, hat man das Gefühl, dass das Team ein paar Prozent weniger spielt, als man es den Rest in der jeweiligen Saison gewohnt ist.
Und in so engen Matchups kann das schon ein wichtiger zentraler Punkt sein, letztendlich. Also, aber zu den zwei Möglichkeiten für die Chargers. Möglichkeit 1, man fährt dahin mit schlotternden Knien, weil man weiß, wie schwer und unangenehm das wird. Ich glaube, das Wort unangenehm habe ich bei den Ravens nach dem Spiel immer gebracht, weil es einfach ganz fies ist, gegen die zu spielen. Man hat Schiss, man macht die gleichen Fehler nochmal und fliegt raus. Möglichkeit 2, man weiß ganz genau, was man falsch gemacht hat, analysiert das, findet Lösungen, hat eine gute Antwort parat, schafft es, das Laufspiel der Ravens wieder zu kontrollieren, weil das war nicht das Problem vor 2 Wochen. Nicht wie andere Teams, die denen das Genick gebrochen hat. Und man schafft es selber, Antworten auf die eben unangenehme und starke Defense der Ravens zu finden. Und man gewinnt das Ganze. Weil, dass die Chargers nicht so super einfach zu schlagen sind, das haben wir schon mehrfach gesehen diese Saison. Da gab es 1-2 Comebacks, mit denen man nicht unbedingt mehr gerechnet hat. Was glaubst du, welche Möglichkeit ist wahrscheinlicher?
Ich glaube, die Möglichkeit ist wahrscheinlicher, dass die Chargers das Spiel verlieren. Und für mich, ich habe mir aufgeschrieben bei dem Spiel als einer der ersten Punkte, dass das für die Chargers eigentlich eine richtig bittere Nummer ist, wenn man sich anschaut, wie stark die eigentlich dieses Jahr fast die ganze Saison über gespielt haben. Die Ravens aber sind für mich, wenn ich auf die ganzen AFC-Playoffs schaue, sind die Ravens für mich ziemlich deutlich das schlechteste Matchup, offensiv wie defensiv, für dieses Chargers-Team.
Das klingt aber sehr negativ.
Ja, also es ist, fangen wir bei der Chargers-Offense an, weil du sie eh schon gesagt hast. An sich, Chargers sind ja ein relativ ausgeglichenes Team, haben wenige jetzt so, wo man sagt, das ist wirklich eine katastrophale Problemzone, aber die zentrale Schwachstelle eben, und ich hatte das, glaube ich, ja vor ein paar Wochen mal gesagt, dass für mich die Achillesferse bei den Chargers die Pass-Protection und vor allem die Interior-Protection ist, also die Center und die Guards. Jetzt haben die Ravens bei dem Sieg in L.A. vor 2 Wochen auf der einen Seite gezeigt, wie gut sie die Chargers-Receiver decken können mit ihrer Secondary. Und das ist wirklich ein ganz zentraler Schlüssel, weil die Ravens haben eine sehr, sehr gut besetzte Secondary mit den Cornerbacks, den Safeties. Und die erlaubt es ihnen eben, wenn sie gegnerische Receiver in 1 gegen 1 Manndeckung eben oder aus ihrem Matchup Zone Coverage heraus, während des Plays dann in Man Coverage übergehen können, wenn sie da so ein bisschen kontrollieren können, sage ich mal, gibt es ihnen Freiheiten für diese ganzen Blitz und Pressures und all das, was sie dann eben an der Front machen. Das haben wir ja lang und breit diskutiert. Baltimore unheimlich gut darin, Druck auf den Quarterback aufzubauen und auf die Offensive Line und beide Pre- und Post-Snap zu verschiedenen Reads zu zwingen, indem sie Pressure aus unterschiedlichen Richtungen andeuten und dann von woanders her den Druck bringen. All diese Sachen. Was man bei den Ravens für mich außerdem fast häufiger als bei irgendeinem anderen Team sieht, vielleicht sogar am häufigsten, Baltimore, kann das häufiger beobachten, dass ein Rusher, also der eigentlich auf den Quarterback geht, sich so nach einer Sekunde ungefähr, also nachdem der Snap erfolgt ist, zurückfallen lässt, wenn er merkt, dass er nicht zum Quarterback kommt. Also, dass ein Double-Team ihm gegenübersteht oder dass der Quarterback in die andere Richtung sich bewegt oder was auch immer. Dann ein paar Schritte in Coverage zurückfallen lässt und so noch so einen kurzen Passweg irgendwie zustellt. Das sieht man bei den Ravens häufiger. Und dann eben umgekehrt, Ravens haben mehrere Defensive Backs mit zwischen 30 und 60 Pass-Rush-Snaps dieses Jahr. Gleichzeitig eine Vielzahl an Spielern mit über 200 Pass-Rush-Snaps insgesamt, also rotieren auch viel. Linebacker-Blitze sind ein Thema. Matt Judon, einer der Edge-Verteidiger, hat über 100 Coverage-Snaps, weil der eben häufig in diesen ganzen Disguise-Pressure-Paketen sich dann in Coverage zurückfallen lässt. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist wahnsinnig schwer, diese Defense zu lesen. Genau, oder unangenehm. Und bei den Chargers, Sam Tevi auf Right Tackle ist ein großes Problem. Aber im Prinzip für mich fast eigentlich die ganze Interior Offensive Line eben, wie gesagt, wackelig in Pass Protection. Und das spielt den Ravens natürlich noch brutal in die Karten, weil sie so sich auch im Laufe des Spiels immer wieder mal verschiedene Offensive Linemen rauspicken und die gezielt mit den Blitzes unter Druck setzen können. Und ich glaube, dass das für die Chargers ein riesiges Problem werden wird. Und wir haben jetzt gerade in den vergangenen Wochen erste Hälfte gegen die Chiefs, das Ravens-Spiel, zum Teil auch gegen Denver, haben wir gesehen, wie Rivers dann auch teilweise gegen Pressure und vor allem auch gegen den Blitz dieses Jahr auch Fehler macht.
Zwei wichtige Personalien bei den Chargers noch. Hunter Henry, der Tight End, hatte einen Kreuzbandriss im Mai, wir erinnern uns. Ich halte es zwar für unwahrscheinlich, dass er spielen wird, weil er ist seit 2 Wochen im Training, noch nicht in kompletter Montur gewesen, aber es wird gemunkelt, dass er spielen könnte. Da darf man, glaube ich, nicht zu viel erwarten. Wäre trotzdem natürlich eine Bereicherung, weil so ein paar Schritte laufen und einen Ball fangen, das wird er schon wieder können, wenn er im Training ist.
Also was Antonio Gates halt macht.
Genau, so ungefähr. Das wird er können und ist vielleicht trotzdem noch ein bisschen schneller und flinker als Antonio Gates.
Also ich hab gelesen, dass er diese Woche sogar wirklich auch mit dem ersten Team trainieren soll, was dafür spricht, dass er zumindest active sein wird am Samstagabend. Und dann eben, wie du sagst, dann wird er natürlich jetzt nicht 50 Snaps spielen, aber halt vielleicht 20. Oder also könnte halt auch noch so mal so ein kleiner X-Faktor sein bei einem kritischen Third Down oder,
Red Zone.
Oder bei einem Fourth Down, Red Zone, genau. Mhm. Dass der so mehr für die kritischen Szenen reinkommt, wenn man so will.
Melvin Gordon, die andere Personalie. Da habe ich mich auch gefragt, was macht ihr da?
Ja, das haben sich, glaube ich, alle Chargers-Fans gefragt.
Im letzten Spiel, wer es nicht bekommen hat, irgendwann im Laufe des Spiels war für die Chargers nichts mehr möglich an Positionsveränderungen. Also es war irrelevant, ob man gewinnt oder verliert. Aber die Chargers haben ihre Starter weiter aufs Feld geschickt. So auch Melvin Gordon, der ja sowieso schon vor ein paar Wochen angeschlagen war. Ist dann wieder verletzt raus, Sprunggelenk. Er wird wohl spielen, aber jeder, der anfällig ist, was das Sprunggelenk angeht, wie ich zum Beispiel, weiß, wie sehr einen das beeinflusst. Beziehungsweise wie schnell man dann auch gerne wieder umknickt und wieder neue Probleme hat. Also das ist auch so eine Kopfsache. Klar, das kriegst du gut getaped, dass der Kopf da weitestgehend auch, aber trotzdem, wenn du einmal damit anfängst und das nicht richtig verheilen lässt, amateurhaft gesagt, dann kann sowas halt auch ganz schnell, dann brauchst du nur einmal blöd aufkommen. Und eben als Running Back ist ja, wie gesagt, Richtungswechsel. Sollten die Sprunggelenke schon halten. Das ist wirklich leichtsinnig gewesen. Wie gesagt, er wird vermutlich spielen. Dann gibt's noch ein paar Schmerztabletten vorab, präventiv und schön getaped. Und dann wird das laufen. Aber wie gesagt, wenn er einmal richtig umknickt, dann ist der raus. Und das wäre eine erhebliche Schwächung. Das haben wir schon im Laufe der Saison gesehen.
Ja. Und gerade eben auch, also die Chargers werden sich sicher schwer tun, sowieso im Run-Game, weil die Ravens Front einfach extrem stark auch gegen den Run ist. Aber Gordon eben auch als Faktor im Passspiel. Und vor allem da ist ja dann noch mehr dieser Punkt oder dieser Aspekt, du bekommst als Running Back ja häufig einen Ball und hast ein bisschen Platz dann im Idealfall. Aber dann musst du ja halt auch explosiv sein und dich bewegen können und all diese Sachen eben, die du gerade gesagt hast. Und wenn Gordon da dann Probleme hat oder das nicht richtig machen kann, dann fehlen dir halt auch wieder ein paar Prozentpunkte. Also für mich, die Chargers müssen für mich vom Scheme her und vom Playcalling her irgendwie Antworten auf die Protection-Probleme finden. Und da kann Melvin Gordon im Passspiel eben auch eine größere Rolle spielen, um Mismatches oder Matchups zu kreieren, um Coverages um ein bisschen einen Hinweis vielleicht zu geben. All diese Sachen, die ja gegen die Ravens noch wichtiger sind. Rivers muss außerdem aber auch an der Line of Scrimmage ein exzellentes Spiel abliefern. Und dazu ist er definitiv in der Lage, ist einer der besten Quarterbacks eigentlich pre-Snap. Aber wir haben ja auch jetzt gesehen, eben gerade in den letzten Wochen, dass er da teilweise eben auch Probleme mit hat.
So langsam müssen wir natürlich auch Props an Lamar Jackson geben, finde ich zumindest. 7 Starts, 6 Siege. Ja. Da ist man letztes Jahr bei Garoppolo komplett ausgerastet. gut, das waren 7 Siege, gebe ich zu. Die einzige Niederlage war gegen die Chiefs und das war knapp. Das hätte man auch gewinnen können mit ein bisschen mehr Glück. Klar, die Defense hat einen großen Anteil daran, dass man eben diese Spiele gewinnt. Das Scheme, also vor allem das Running Game, das hilft natürlich auch, klar. Trotzdem finde ich, dass Lamar Jackson echt mittlerweile sehr ernst genommen werden muss und nicht nur unbedingt, was das Running Game angeht. Ich finde, klar, das ist im Passing Game, haben wir, glaube ich, letzte Woche gesprochen, sind so ein paar Dinger dabei, wo man sagt, da trifft er mal so ein Pass über 5 Yards, haut er 2 Yards daneben. Das passiert auch immer, aber momentan reicht es was er im Passing-Game macht. Ich glaube aber am Ende, dass ganz entscheidend in diesem Spiel Turnover sein werden. Ich glaube, das wird am Ende das Spiel entscheiden. Also wenn vor allem, wenn Lamar Jackson keine Interception wirft oder nicht zu viele, also wenn er gute Ball-Security hat, auch was Fumbles angeht, also letzte Woche an der Goal-Line mit dem Fumble, was den fast noch das Spiel gekostet hätte. Mhm. Wenn sie das verhindern können, wenn sie diese Turnover verhindern können, dann haben sie, glaube ich, eine gute Chance, weil auf der anderen Seite die Defense immer für einen Turnover gut ist. Das hat man von Rivers gesehen, wie du schon gesagt hast. Und wie gesagt, generell von der Defense ist immer für einen Turnover gut. Und ich glaube, das könnte am Ende das Spiel entscheiden.
Also diese Siegesserie jetzt von den Ravens, also du hast recht, auf der einen Seite, man muss Jackson da auch für loben. Funktioniert natürlich nur im Zusammenspiel auch.
Ja, klar.
Also dieser Run-Game, genau wie du gesagt hast, funktioniert eben nur mit eben auch dieser Defense, also beides ergänzt sich. Die Ravens haben, seit Lamar Jackson übernommen hat, Woche 11, haben sie mit Abstand, mit weitem Abstand, die höchste Run-Ratio, also wie viel Prozent ihrer Snaps sie laufen.
Ja, gut.
Steht Baltimore seit 61% der Liga-Durchschnitt in dem Zeitraum. Willst du mal raten, was der Liga-Durchschnitt ist seit Woche 11?
40?
Oh, nicht schlecht, 38.
Hui.
Und nur ein anderes Team, abgesehen von den Ravens, ist überhaupt über 50%, und das sind die Seahawks, die mit 52, also immer noch 9% hinter Baltimore. Krass. Also das ist schon sehr, 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 sehr extrem. Baltimore geht also damit auch so wirklich komplett gegen den Trend der Zeit, was irgendwo auch spannend ist, finde ich. Aber eben, wie gesagt, man muss schon auch im Blick haben, dass das nur mit dieser eigenen starken Defense funktioniert. Das Problem für die Chargers ist, und da kommen wir wieder auf das, was ich eingangs gesagt habe, mit dem schlechten Matchup, wo in der Offense bei den Chargers die Interior Line das große Problem ist und du damit den Ravens in die Karten spielst, ist defensiv eben die Run-Defense das größte Problem. Und vor allem auf dem Linebacker-Level sind die Chargers da extrem anfällig. Auch die Interior Line wackelt da immer wieder. Die sind defensiv gegen den Pass mit Bosa und Ingram im Pass Rush, mit der starken Secondary sind sie extrem gut, aber halt gegen den Run anfällig. Und das, was die Ravens halt gut machen auf beiden Seiten des Balls, trifft eben jeweils genau auf die Schwachstelle der Chargers. Und die Ravens sind im Run-Game jetzt gar nicht, was man dann vielleicht so ein bisschen den Eindruck haben könnte, wenn man sich ab und zu anschaut, die sind jetzt gar nicht so mega komplex, haben jetzt gar nicht so krass viele Formationen und hier komplexeste Motion oder was auch immer. Aber sie haben ein paar verschiedene Runs mit eben diesen Zone-Reads und Option-Plays eingebaut, die aus ähnlichen Formationen kommen. Und die sind wahnsinnig effizient. Und darauf baut auch das Play-Action-Pass-Spiel vor allem zu den Titans auf. Das ist natürlich sowieso ein großer Faktor in Baltimore. Du musst gegen diese Ravens-Defense extrem diszipliniert verteidigen. Da sollte es ein Vorteil für die Chargers sein, dass sie jetzt diese Runs gerade vor 2 Wochen gesehen haben. Aber trotzdem, im Spiel, in diesem Bruchteil einer Sekunde, musst du als Verteidiger das wahnsinnig diszipliniert sein, weil ansonsten wirst du gegen Baltimore, obwohl das jetzt nicht das komplexeste Run-Game aller Zeiten ist, wirst du immer wieder diese Big Plays im Run-Game kassieren, weil du mehr oder weniger freie Runner zulässt.
Ich habe die ganze Zeit, als du anfänglich so negativ über die Chargers gesprochen hast, ich habe die ganze Zeit eine Nachricht gesucht in unserem Special Team. Wir haben ja einen exklusiven Discord Channel für unser Special Team, und da kam vor ein paar Tagen die Nachricht so von wegen vielen Dank für das Jahr 2018, und haben wir noch ein bisschen Lob bekommen und das war alles ganz nett. Aber abschließend, ihr könntet ein bisschen positiver über die Chargers reden. Schöne Grüße an der Stelle. Ich finde jetzt leider die Nachricht nicht mehr. Ich weiß nicht, von wem das...
Ich kann nur was Positives sagen, weil ich hab ja heute mein Playoff-Power-Ranking veröffentlicht, also gerne aufs Box einfach reinschauen. Und da habe ich die Chargers in der Top 4 drin. Und ich habe die Chargers als eines der 4 Top-Teams in den ganzen Playoffs, weil sie für mich ein extrem starkes und eigentlich auch ein relativ komplettes Team sind. Wie gesagt, sie treffen nur auf das für sie denkbar schlechteste Matchup.
Genau, und deswegen setze ich auf die Chargers. Du hast vollkommen recht. Und dazu kommt, wie gesagt, das, was wir anfangs schon angesprochen haben, die Reise da an die Ostküste, Nordostküste, was immer noch so ein paar Prozent bedeuten kann, und all die Punkte, die du angesprochen hast, es spricht sehr viel für die Ravens. Ich habe nur leider die Chargers als Super Bowl-Team gegen die Saints. Yeah. Wer sich erinnert, das war mein Super Bowl-Tipp. Deswegen muss ich natürlich für die Chargers. Stimmt, ja. Und ich bleib auch dabei.
Das ist ja auch sehr, sehr, sehr loyal von dir. Also man kann ja auch, das klang jetzt irgendwie alles so von wegen hier, die Chargers haben keine Chance. So ist es natürlich nicht. Und wenn die Chargers es schaffen, Jackson in lange Second Downs, lange Third Downs zu zwingen, was bisher Teams nicht oft geschafft haben, aber wenn sie das schaffen, dann haben sie, finde ich, umgekehrt wieder eine Riesenchance, das Spiel auch zu gewinnen, weil rein als Passer aus der Pocket heraus wird Jackson gegen diese Chargers Secondary das Spiel nicht gewinnen.
Ich glaube, wir haben zu dem Spiel alles gesagt. Ach, ich muss dich noch nach deinem Tipp fragen, aber gut, das hat sich, glaube ich,
erledigt. Ich habe auf die Ravens getippt, ja.
Surprise. Das hat man, glaube ich, raushören können. Aber wie gesagt,
man muss ja auch mal auf ein Heimteam tippen. Ich hatte schon irgendwie gedacht, als ich meine ersten zwei Tipps dann fertig hatte, boah, zweimal auswärts in den Playoffs, dann mache ich da mal ein Heimteam.
Das ist eine gute Überleitung zum letzten Wildcard-Game.
Was dann vermutlich das Spiel ist, wo du sehr überrascht wärst, wenn einer gewinnt.
Das ist nämlich das letzte, ne? Ja, tatsächlich. Das ist richtig. Also du hast ja, wie gesagt, bei Twitter geschrieben, alle Spiele für dich sehr eng. Und dass du keinen klaren Favoriten in diesen Spielen hast. Ich schon. Und zwar in diesem Spiel.
Die Eagles.
Es würde mich sehr, sehr, sehr doll überraschen, wenn die Eagles das gewinnen. Und ich lehne möglich sehr weit aus dem Fenster. Warte, du kannst mich gleich versuchen zu überzeugen. Oder zumindest
lehn dich mal auf dem Fenster.
Ich lehne mich wirklich weit aus dem Fenster. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ja, Geschichte wiederholt sich. Das ist für mich romantischer Quatsch, wenn Leute jetzt wieder durchdrehen, weil Nick Foles ja wieder Starting Quarterback sein wird, was einem ja bekannt vorkommt, wie letztes Jahr. Und dass die Eagles wieder der große Underdog in den Playoffs sind, wie letztes Jahr. Bla. Machen wir uns nichts vor.
Die ganzen Hundemasken recyceln.
Ja, toll. Können sie auch für eine Woche. Deswegen die Frage an dich. Was spricht aus deiner Sicht so doll dafür, dass die Eagles das gewinnen können? Abgesehen davon, dass die NFL natürlich super verrückt ist und im Prinzip alles passieren kann. Das ist mir bewusst. Es gibt immer diesen kleinen Prozentsatz. Wir haben es in dieser Saison oft genug gesehen, dass Dinge passieren, mit denen keiner rechnen würde. Aber jetzt würde ich trotzdem gerne von dir hören, warum das Spiel für dich so eng ist.
Also in meinen Eagles-Notizen steht als Überschrift
Geschichte wiederholt sich.
Nick Foles, nein. Steht, die Eagles sind wieder gefährlich. Und das fängt für mich an der Line of Scrimmage an. Über die letzten vier Wochen der Saison, der Regular Season, sind drei der top sechs Spieler, was Quarterback Pressures angeht, sind Eagles-Spieler. Nämlich Fletcher Cox auf Rang 1, noch vor Aaron Donald.
Ja.
Und Brandon Graham und Michael Bennett dahinter dann. Das sieht man auch auf Tape. Die Eagles können mit dem Four-Man-Rush wieder Spieler dominieren und das erlaubt es ihnen, dahinter sicherer mit ihren Zone-Coverages zu werden, was die Secondary stabilisiert hat. Da haben sich auch individuell Spieler stabilisiert. Und auf der anderen Seite, haben wir letzte Woche auch schon angesprochen, die Offensive Line hat sich deutlich verbessert und ist viel, viel sicherer geworden. Und in der Summe ist das für mich gar nicht so, jetzt haben wir die ganze Zeit, Geschichte wiederholt sich, aber in der Summe ist das für mich gar nicht so weit weg von der Formel, die Philadelphia letztes Jahr eben auch hatte, nämlich offensiv wie defensiv Line of Scrimmage zu kontrollieren. Und das, ich sehe mittlerweile wieder ein Eagles-Team, was genau dazu in der Lage ist. Und deswegen glaube ich, wenn du so ein Team hast, dann ist das für mich immer ein Team, was ein Spiel gewinnen kann, weil die Line of Scrimmage zu kontrollieren einfach ein wahnsinnig wichtiger Faktor ist, wenn es darum geht, ein Spiel zu gewinnen.
Ja, man trifft, finde ich, aber jetzt auf ein Team, was eben auch die Line of Scrimmage dominieren kann.
Genau, das ist der spannende Part.
Mein Argument für die Bears ist halt, was ist die größte Stärke der Eagles? Du hast es eben gesagt, der Pass Rush.
Der Pass Rush, ja. Genau.
Die Bears haben immer einen guten Pass Block. Sie haben Waffen in der Offense, die wir schon oft angesprochen haben, vor allem für Dump-Off-Pässe, für Short-Passing-Game. Und vor allem haben sie die Kreativität, die ich schon häufig unterstrichen habe, an der Seitenlinie, diesem Druck auch aus dem Weg gehen zu können. Plus eben Trubisky, der das selber regeln kann mit seinen Scrambles. Haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen auch weniger gesehen. Könnte ich mir vorstellen, dass das diese Woche wichtiger wird. Terry Cohen wird, denke ich, wieder eine ganz wichtige Rolle übernehmen in dem Spiel. Eben als diese Matchup-Waffe für schnelle, kurze Pässe. Trey Burton, auch jemand, der in dem Spiel eine größere Rolle bekommen könnte. Und wenn die Bears es schaffen, diesen Pass Rush halt etwas zu verlangsamen. Und die Eagles haben, finde ich, immer noch, ja, du sagst, sie haben sich verbessert, auch individuell. Ich finde trotzdem, der wunde Punkt ist im Moment noch die Secondary. Wenn sie es halt schaffen, diesen Pass Rush irgendwie zu verlangsamen oder zu umgehen, dann ist die Secondary immer noch anfällig. Und dann kommt es natürlich wieder ganz auf die Form von Trubisky an, das ist klar. Die Eagles haben die letzten Wochen gegen schlechte O-Lines gespielt, muss man auch dazu sagen. Vikings, Texans, das sind somit die schlechtesten, die es gibt.
Das stimmt.
Und das wird dieses Mal eine andere Nummer. Und auf der anderen Seite, ja, man hatte mit den Rams und den Texans starke Gegner an der Line, wenn man das umdreht, also was den gegnerischen Pass Rush angeht. Da sah man überraschend gut aus. Foles sah auch gut aus, hast du, glaube ich, letzte Woche erwähnt, wenn da Pressure auf ihn zukommt. Aber wir wissen, Foles muss nicht immer so gut aussehen, besonders wenn er viel Druck bekommt. Und dann kommt ja auch noch hinzu, er ist angeschlagen. Das ist zwar nur eine Rippenprellung, das ist jetzt irgendwas, was dich nicht unbedingt als Passer beeinflusst in dem Sinne, nicht beim Werfen hindert. Aber ganz sicher denkst du darüber nach, wenn ein Khalil Mack um die Ecke geschossen kommt, oder nicht?
Ja, jein. Also bei Foles, der Punkt mit Foles ist ja eben, worauf du gerade angespielt hast, was ich letzte Woche gesagt hatte, dass er einer dieser Quarterbacks ist, die eben sehr sicher in der Pocket auch stehen und den Ball liefern, selbst wenn er eben diesen Pressure hat. Und deswegen, das wird ihm auch helfen in so einem Spiel jetzt, wenn du vorher weißt, du bekommst mit einem starken Bears Pass Rush zu tun. Die Eagles haben dann eben sehr, sind in allen mittlerweile wieder in allen Positionen der Offensive Line deutlich besser. Und deswegen, ich sehe da jetzt keine so wirklich klare Schwachstelle. Bears auf der anderen Seite, die Offensive Line erhält ja noch Kyle Long zurück, der jetzt, der wieder von in der Reserve, glaube ich, letzte Woche aktiviert wurde. Und eben, wie du gesagt hast, sowieso in Pass Protection eine der Top Offensive Lines. Wenn man es sich leicht machen will bei dem Spiel, dann kann man es eigentlich einfach auf die Quarterbacks auch runterbrechen, weil Nick Foles, wie du gesagt hast, man darf nicht vergessen, zu welch krassen Tiefs der eben auch in der Lage ist. Also natürlich die Hochs haben wir alle gesehen, letztes Jahr Championship Game, Super Bowl, jetzt diese Saison, als er dann jetzt am Ende wieder reinkam. Aber eben auch natürlich letztes Jahr alles vor dem Championship Game und dieses Jahr zu Saisonbeginn, da haben wir den ganz anderen Nick Foles gesehen, den es eben auch gibt. Und das ist gegen diese Bears Defense natürlich möglich. Und meine Meinung zu Trubisky kennen wahrscheinlich mittlerweile die meisten Hörer, ja, kann als Passer sehr gute Spiele haben, ist als Scrambler unheimlich gefährlich und auch schwer einschätzbar und für eine Defense schwer, sich darauf vorzubereiten. Aber gerade als Passer sieht man eben doch fast jede Woche auch diese klaren Fehler. Und die darf er sich eben gegen Philadelphia nicht leisten, vor allem wenn die Eagles ihn eben dann irgendwie häufiger unter Druck setzen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass beide Teams im Run-Game Probleme bekommen, dass keiner den Ball so richtig gut laufen kann. Und dadurch natürlich dann noch mehr wird's auf die beiden Quarterbacks ankommen. Und dann kann es tatsächlich sein, dass wenn einer der beiden vielleicht einen Sahnetag hat und der andere einen schlechteren Tag und beide sind zu beidem in der Lage, dass das halt das Spiel einfach entscheidet.
Konnte ich dich nicht mit meinen Argumenten auf meine Seite holen, auf meine aus dem Fenster also, lehnende Seite.
Wo du natürlich recht hast, ist, dass die Mischung aus Bears haben eine gute Pass Protection und die Eagles Secondary ist immer noch anfällig. Das kann ein Problem sein. Allen Robinson ist ja allerdings auch angeschlagen, müssen wir auch mal
und
schauen.
Anthony also Miller, glaube ich, auch, ne?
Genau, der hat sich jetzt auch noch verletzt. Also bei dem weiß ich gar nicht, ob der überhaupt spielt. Also beide auch auf jeden Fall nicht bei 100%. Insofern ist da für Chicago sicher auch noch mal so ein bisschen Fragezeichen mit dahinter.
Oh, für Taylor Gabriel ist auch angeschlagen, sehe ich gerade. Ich gucke mir das noch mal genauer an hier gerade.
Ich vermute, dass beide Defensive Coordinators den gegnerischen Quarterback verwirren können in dem Spiel. Wobei die Bears da und Vic Fangio mehr Möglichkeiten haben durch die individuelle Qualität, vor allem in der Secondary. Also es klingt ja so, als würde Eddie Jackson spielen können. Mit dem ist die Secondary noch mal deutlich besser. Und dann wird's auch für die Eagles im Passspiel extrem schwer.
Also ich lese gerade hier noch mal nach. Matt Nagy ist auf jeden Fall hoffnungsvoll, was die angeschlagenen Leute angeht. Da geht's um Eddie Jackson, wie du schon gesagt hast, um Linebacker Aaron Lynch, Anthony Miller, Taylor Gabriel und Allen Robinson. Er meint, er denkt, sie werden spielen können. aber das hat nichts zu bedeuten. Ist ja auch noch früh in der Woche. Wir nehmen am Mittwoch auf.
Die spielen ja auch erst Sonntagabend.
Die spielen erst Sonntagabend. Das würde natürlich auch ein bisschen was ändern, wenn jetzt da die Hälfte von ausfällt. Das ist dann schon individuelle Klasse, die den Bears verloren gehen würde. Ich bleibe trotzdem dabei. Alles andere als ein Bears-Sieg mit der Defense gegen, ja, wie gesagt, die Offense reicht, glaube ich, für die Eagles. Und die Bears-Defense gegen Nick Foles, Geschichte wird sich nicht wiederholen. Ich bleibe dabei. Aber das ist ein schöner Folgentitel, also jetzt, oder? Geschichte wiederholt sich. In Klammern nicht.
Um dich komplett zu verwirren, ich habe auf die Bears getippt.
Ja, gut.
Mich würd's aber überhaupt nicht wundern, eben wenn die Eagles gewinnen. Also ich sehe das Spiel, glaube ich, viel enger als du. Können wir so festhalten. Und ich, für mich ist es eben dieses, und es ist bei Nick Foles einfach wahnsinnig schwer zu greifen und auch aus analytischer Sicht dann schon was so ein bisschen frustrierend, weil du überhaupt nicht weißt, welchen Nick Foles du dann zu Gesicht bekommst. Mhm. Es ist schwer oder es ist eigentlich fast unmöglich zu prognostizieren, welche Version von Nick Foles wird sehen. Also wenn wir jetzt uns ein anderes Team anschauen, also ich sage, wir nehmen jetzt die Patriots, dann wissen wir, dass wir von Brady ein gewisses Level bekommen werden in der nächsten Playoff-Runde oder von Breeze vermutlich auch. Aber bei Foles ist die Reichweite an Möglichkeiten einfach so riesig, das kann von er wirft 4 Interceptions zu er wirft 5 Touchdown-Pässe, kann das halt irgendwie alles sein.
Gut, so weit nach oben würde ich bei Trubisky nicht gehen, aber ich würde auch eben nicht so weit nach unten gehen. Ich finde vor allem auch, dass er sich in den letzten Wochen so ein bisschen gefangen hat, was so die Fehleranfälligkeit angeht. Also es waren nicht mehr diese krassen Dinger dabei, wie noch zu Beginn der Saison, vor allem in der Red Zone. Ich erinnere mich da an so, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel da war, wo er wirklich teilweise katastrophale Bälle in der Red Zone geworfen hat, die intercepted hätten werden müssen, wie auch immer man das grammatikalisch richtig sagt. Trotzdem glaube ich eben, dass er nicht mehr dieser krasse X-Faktor ist, wie er das war. Klar kann das immer wieder passieren. Erstes Playoff-Game, wer weiß. Ich bin gespannt, ob sich die Geschichte wiederholen wird. damit haben wir es schon, ne? Klasse. 4 Spiele, da kann man viel tiefer reingehen. Und sitzt keine 5 Stunden hier. Das waren die Wildcard Games, beziehungsweise unsere Preview auf die Wildcard Games in dieser Woche. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, bei 3 Spielen gehe ich mit. Da kann es in beide Richtungen gehen. Und dann gewinnen natürlich die Bears locker und leicht gegen die Eagles.
Du weißt, dass alle Bears-Fans dich jetzt hassen.
Oh ja, weil wir, ja, aber du hast ja den Gegenpol. Also, na, ich sag mal so, ich wäre gar nicht überrascht, wenn es am Ende vielleicht knapp sein wird. Aber ich glaube nicht, dass die Eagles das gewinnen. Selbst wenn es knapp ist, würde ich schon sagen, haben sie mich überrascht. Na, die Eagles-Fans werden mich hassen, nicht die Bears-Fans. Außer es kommt anders.
Also meinst du bei unserem Prognose?
Ja, vielleicht habe ich den jetzt auch den Fluch.
aber jetzt sag mal, was wäre jetzt für dich knapp? Also was würdest du jetzt sagen, ab welchem Abstand wärst du überrascht? 3 Punkte? Oder glaubst du, die Bears gewinnen das mit 10 oder so?
Ich glaube, die Bears gewinnen das mit 6 oder mehr Punkten.
6 oder mehr Punkte, okay.
Ich könnte mir mal vorstellen, so 2 Field Goals.
Okay, alles klar.
Oha. Das kommt jetzt, das habe ich jetzt einfach mal so improvisiert. Bin sehr gespannt, wie das Spiel ausgeht. Ihr wahrscheinlich auch. Wir hören uns dann nächste Woche wieder in der nächsten Runde Playoffs. Dann kommen die ganzen großen Fische kommen mit in den Teich und dürfen mitmachen. Das wird natürlich dann nochmal interessant. Ich glaube, sehr enge Playoffs dieses Jahr. Also es gibt für mich in keiner Conference diesen haushohen Favoriten. Also klar mit.
Ich habe mein Power Ranking heute veröffentlicht. Für mich sind die Saints in der NFC schon der Favorit, weil es durch New Orleans halt gehen muss. Auch, also wenn die Saints auswärts spielen müssten, würde ich das anders sehen. Aber dadurch, dass die Saints für mich sowieso an sich eigentlich das kompletteste Team in der Conference sind und dann eben noch diesen krassen Unterschied eben zwischen Heim- und Auswärtsspiel haben und sie eben Heimrecht durch die Playoffs haben, sind die Saints für mich schon so der Favorit in der NFC. In der AFC finde ich es auch offener. Also die Chiefs sind schon natürlich stark, aber
schlagbar.
Die haben, genau, A, schlagbar, B, wir haben alle jetzt irgendwie auch klare klare Schwächen bei denen gesehen in den letzten Wochen und vor allem natürlich auch die Secondary. Und du hast immer noch dieses Andy Reid in den Playoffs. Das ist unfair, aber es ist halt irgendwie auch nicht komplett von der Hand zu weisen.
So, falls uns noch jemand zuhört, weil wir ja schon so getan haben, als würden wir aufhören, jetzt hören wir wirklich auf. Wir hören uns nächste Woche wieder mit den nächsten Previews und vielleicht ja auch schon mit der ein oder anderen Headcoach-Verpflichtung. Wer weiß, was bis dahin passiert in dieser Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.